am Abhang eines Hügels im Süden vor 200 Jahren. Eine jungfräuliche Landschaft ist in der Umwandlung begriffen. Hier auf der Höhe, wo der Hügel sich rundet, ehe er sanft nach Osten hin abfällt, hat man in das dichte Gestrüpp junger Kiefern, Eichen, Kastanien und Lorbeerbäume eine Lichtung geschlagen. Es ist Frühsommer. Aber hier, in der warmen Üppigkeit des Waldes, ist der Boden noch immer von einem Teppich brauner, duftender Kiefernadeln bedeckt. Im Vordergrund die Stümpfe frisch abgeholzter Bäume, weiß und blutend. Im Hintergrund schwarzes Bollwerk gegen eine rote und rauchige Sonne, die sich rasch gen Westen neigt, der Kiefernwald. Am Waldrand auf der Spitze des Hügels, unmittelbar am Steilhang, erhebt sich weiß und in stattlicher Anmut ein Haus. Aus seinem Inneren ertönt Hämmern und das Geräusch des Hobels und der leise, pausenlose, gleichmäßige, primitive Gesang tiefer barbarischer Stimmen. Zur Linken durchschneidet ein breiter, gerader Pfad das Dickicht des Hanges. An dieser grünen Stätte ist er wie eine offene, blutende Wunde. In der Nähe des Pfades, schräg durch die Lichtung hindurch, liegt eine der großen weißen Säulen des Hauses in ihrer ganzen Länge auf dem Boden. Hinter der Säule und oberhalb des Zuganges zum Pfad steht ein Mann auf Wache. Seine Haltung ist zugleich lässig und gespannt. Im gekrümmten Arm hält er locker, aber griffbereit eine Flinte mit langem Lauf. Seine Kleidung ist aus grobem, locker gewebtem Stoff. Braun. Sein Gesicht ist das Gesicht eines Gentleman, der auszog, sich ein Königreich zu unterwerfen. Güte und Liebenswürdigkeit sind daraus geschwunden und haben unbeugsame Entschlossenheit und Strenge Platz gemacht. Alles an ihm ist karg und königlich. Vor diesem Mann, den Pfad hinauf und hinab, hinein in das Haus, mit schweren Tragkörben voll Ziegel oder beladen mit Balken und Brettern und wieder zurück, gebeugten Leibes, riesengroß, unheimlich, gorillagleich, zieht eine endlose Kette barbarischer schwarzer Männer vorüber. Ihre Gesichter sind verzerrt von der schrillen Qual unmenschlicher Anstrengung. Meist sind sie stumm. Nur hin und wieder verständigen sie sich plappernd in fremdländischer Zunge. Ein hünenhafter Mann ist offenbar ihr Anführer, stärker, grimmiger, wilder aussehend als die anderen, aber von majestätisch stolzem Gebaren. Er trägt die schwersten Lasten, trägt sie mühelos, voll glühender Verachtung. Und gelegentlich gibt er knurrend und brüllend Weisungen an die Seinen. Ein kleiner Neger, ein Mulatte, ein dürftiger Mensch mit scharfem, hinterhältigem, runzligem Gesicht, offenbar ein Aufseher, denn er trägt Schuhe und einen Hut, geht auf und ab, beobachtet die Männer und dirigiert von Zeit zu Zeit den Transport besonders schwerer Teile. Und der weiße Mann, gespannt und wachsam, lässt sie nie aus den Augen. Etwas regt sich auf dem Pfad. Ein kleiner Mann in geistlichem Gewand kommt heraufgestiegen, die Heilige Schrift fest in der Hand. Er ist von zartem Bau, vogelhaft in seinen raschen Bewegungen. Der Schmerz der Erlösung spricht aus seinem schmalen, verhärmten Gesicht. In den hohen Kiefern rauscht der Wind.
Sie sind Mr. Ramsey?
Das ist mein Name, Sir.
Ich bin der Pfarrer unten im Dorf.
Ja, ein Dorf gibt es da wohl.
Ich kam, Sie willkommen zu heißen.
Ich danke Ihnen, Sir.
Ich freue mich, Sie begrüßen zu können, Sir. Soviel ich weiß, sind Sie nicht allein hier. Das war vielleicht Ihr Sohn, den ich die Arbeiter unten am Fuß des Hügels anleiten sah.
Das ist mein Sohn, Robert.
Und Ihre übrige Familie, wo ist sie?
Meine Frau und die Mädchen sind noch in Virginia. Sie werden nachkommen, wenn mein Haus gebaut ist.
Es wird uns eine Freude sein, Sie dann begrüßen zu können. Sie werden uns als freundliche und nachbarliche Leute kennenlernen, als gottesfürchtige Leute.
Ich danke Ihnen. Meine Frau mag Nachbarn. Sie geht gerne in die Kirche.
Und ich hoffe, Sie auch, Sir.
Ich muss mein Haus bauen.
Es ist ein schönes und dauerhaftes Bauwerk.
Mein Haus wird stärker sein als der Tod. Tapfere Männer und Frauen wird es bergen und wird teilhaben an ihrem Leben, wenn ich und meine Söhne dahin sind. Hier steht es auf dem hohen Hügel, damit die Sonne es trifft am Abend und am Morgen, wenn es dunkel ist auf der ganzen Welt. Und unseren Wahlspruch können Sie in dieser Säule meines Hauses lesen.
Nil separabit.
Nichts wird uns trennen, solange das Haus steht und uns in seinen Armen schützt und schirmt. So möge es mich stärken und bewahren. So möge es meinen Sohn stärken und bewahren. Und seine Söhne. Darum bitte ich Gott. Ich sage, Gott erhalte solche Häuser und alle, die darin wohnen.
Amen, Amen. Ihr Haus ist wie ein lebendiges Wesen für Sie.
Manche Häuser sind wie Menschen. Sie bluten, wenn man sie verletzt.
Unseres Vaters Haus ist nach dieser Art, Mr. Ramsay. Oh, Sie sollten dem dankbar sein, dessen Güte Sie so reich gesegnet hat.
Ja?
Denn er hat Ihnen Reichtum gegeben, eine prächtige Familie. Und endlich hat er sein Vertrauen in Sie bewiesen, indem er diese Heiden in Ihre Hut gegeben hat.
Oh, das ist wirklich freundlich von ihm, nicht wahr? Aber Sie sind eine stattliche Gesellschaft, finden Sie nicht? Erworben habe ich Sie übrigens von einem Diener des Herrn.
Also wollen wir die Barmherzigkeit Gottes anrufen, zur Rettung dieser Seelen, die noch in der Finsternis wandeln. Lasset uns beten.
Dein Wille geschehe. Sollen Sie niederknien?
Es wäre das Beste.
Ramsay bringt seine Männer mit einer einzigen Geste zum Stehen und bedeutet ihnen durch Zeichen, dass sie niederknien sollen. Schließlich geht er zu jedem Einzelnen hin, zwingt ihn auf die Knie und hebt ihm beide Arme empor wie zum Gebet. Alle fügen sich, bis auf den hünenhaften Schwarzen, der sich als einziger über die Bedeutung des Ganzen klar zu sein scheint. Zornig und aufsässig weicht er nach rückwärts aus. Dabei richtet er herrische, grimmige Worte an seine Untertanen und befiehlt ihnen, sich zu erheben. Einige stehen auf. Andere blicken zweifelnd von dem weißen Mann zu dem schwarzen. Die Frage, um die es jetzt geht, ist viel wichtiger als religiöse Bekehrung. Es ist eine Frage der Oberherrschaft und des Gehorsams. Mit strenger Gebärde fordert Ramsay den Rebellen auf, niederzuknien. Er gehorcht nicht und zieht sich stolz und ungebärdig weiter zurück. Der weiße Mann entscheidet die Sache, indem er sich dem Rebellen nähert und ihn mit einem Fausthieb zu Boden streckt. Nun knien alle.
Ich glaube, Sie können jetzt anfangen.
Allmächtiger Gott, unser barmherziger Vater im Himmel, vor dir knien wir heute. Um deinen gnädigen Rat und Beistand flehen wir zu dir und begehren wie Salomo kein köstlicher Ding, denn Weisheit. O Herr, erbarme dich unser und derer, die mit uns und derer, die um uns her sind und dieser elenden Heiden, die du in unsere Hut gegeben hast. Mach, dass wir uns ihnen gütig, milde und gerecht erzeigen, auf dass es uns beschieden sei, sie hinauszuführen aus dem finsteren Walde durch die Kraft deiner Liebe. Höre uns und antworte uns, o Gott, auf dass mit der Zeit die in Irrtum verstrickten Seelen ans Licht gehoben werden, auf dass durch Christi Blut und Opfertod die Seelen dieser elenden Heiden doch endlich möchten alle gerettet werden. Wir wollen jetzt das Vaterunser sprechen. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Die Arme steif und feierlich erhoben, haben die Schwarzen dem machtvollen Fluss der Stimmen und des Gebets mit wachsender Ehrfurcht und Verwunderung gelauscht. Jetzt auf ein Zeichen von Ramsay erheben sie sich und gehen wieder an die Arbeit, noch wie im Staunen. Ziehen schweigend vorbei zum Haus und wieder zurück und lauschen wie betäubt der leisen, heftigen, bitteren Rede ihres gefallenen Häuptlings. Ekstatische Freude leuchtet aus den Augen des Pfarrers.
Gott findet einen Weg. Er findet ihn, er findet ihn. Haben Sie gesehen, wie die Augen dieser Schwarzen leuchteten?
Ja, ich glaube, Sie waren sehr beeindruckt.
Gott hat einen Weg gefunden. Schon dringt sein Licht zu Ihnen. Das Licht unseres Gottes, des wahren Gottes, des christlichen Gottes.
Es war ein sehr schönes Gebet, Sir. Sie müssen wiederkommen. Leben Sie wohl, mein Freund.
Gott segne Sie, Freund.
Sie drücken einander die Hand, diesmal mit Wärme. Und der kleine Mann taumelt den Pfad hinab wie ein Trunkener. Und während er geht, singt er mit aller Inbrunst seines Herzens eine gewaltige Hymne vom Blut und Leiden Christi.
Wonne, Wonne, über Wonne,
wenn es so wäre, wenn es so wäre.
Es wird dunkler. Die Sonne ist untergegangen. Zwielicht. Die Dämmerung bricht rasch herein. Und die großen schwarzen Geschöpfe bewegen sich schnellfüßiger hin und her. Und wieder steht Ramsay in dem Schatten hinter der Säule, grau, schweigend, bereit. Der riesenhafte Häuptling kommt wie eine Katze aus der Dunkelheit und steht hinter dem weißen Mann, sich auf den Zehen balancierend. Fast im selben Augenblick hebt er seinen gewaltigen rechten Arm und schwingt leichthändig eine kurzstielige, blitzende Axt. Der kleine Mulatte, von seinem Standort unmittelbar vor seinem Herrn, hat alles gesehen. Mit Augen, die glasig sind vor Entsetzen, quiekt er zweimal wie eine geängstigte Ratte. Und der weiße Mann wirft sich zu Boden, während hoch über ihm die Axt wirbelt und sich zitternd in das Holz der Säule senkt. Wie eine Katze stürzt sich der Häuptling auf seinen Herrn. Aber Ramsay streckt ihn durch einen Schlag mit dem Gewehrkolben besinnungslos zu Boden. Der weiße Mann springt auf die Füße und tritt den Schwarzen entgegen, die herbeigeeilt sind und einen düster drohenden Kreis bilden. Mit seinem Gewehr zwingt er sie auf dem Pfad und in ihrer Reihe zurück und hält sie in Schach.
Mein Sohn Robert soll herkommen.
So, so!
Der Mulatte läuft den Pfad hinab und kommt bald darauf mit dem Sohn zurück. Einem schlanken, hellhäutigen, blonden jungen Mann von 23 Jahren. Auch er ist bewaffnet.
Tritt hinter mich, Robert.
Was ist geschehen?
Der Große wollte mich mit einer Axt erschlagen. Jetzt müssen wir auf der Hut sein. Sie sind gefährlich. Stell dich mit dem Rücken zu mir, damit du in die andere Richtung blickst. Jetzt sind wir bereit, was auch geschieht.
Vater.
Ja?
Er ist nicht tot. Er hat sich bewegt.
Das ist gut. Bisher war er stark. Nun wird er treu sein.
Der riesige schwarze Körper beginnt sich langsam und mühevoll zum Pfad hinzuschleppen.
Vater, er geht fort.
Lass ihn gehen. Ich habe ihm mein Zeichen aufgedrückt.
Plötzlich kommt der große Schwarze wieder auf die Beine, wendet sich jäh um und nähert sich dem weißen Mann. Mit einer Gebärde voll Würde und Hoheit, ohne jede sklavische Unterwürfigkeit, fällt der Häuptling auf die Knie und huldigt seinem neuen König, indem er ihm die Hand küsst. Dann erhebt er sich, taumelt unsicheren Schrittes den Pfad hinab und verschwindet.
Es ist das erste Mal, dass mir ein König die Hand geküsst hat. Wie er getan hat, so müssen die anderen tun. Aus eigenem Recht werd ich König sein.
Schnellfüßig, auf leisen Sohlen, ziehen die großen schwarzen Gestalten vorüber, hinein in das Haus mit schwerer Last und wieder zurück, gebeugten Leibes, riesengroß, unheimlich. Und der weiße Mann lässt sie nie aus den Augen und duldet kein Abweichen von dem ausgetretenen Pfad und dreht sich leichtfüßig im Halbkreis, sodass er sie stets vor sich hat, wie ein Dompteur in einem Käfig mit Raubtieren. In der Dunkelheit scheinen sie jetzt schneller und schneller vorüber zu huschen, und leiser, inbrünstiger, ekstatisch wilder Gesang dringt aus ihren tiefen Kehlen. Schweigen, Dunkelheit. Ein Wind fährt durch die Kiefern. Die gleichmäßigen, ununterbrochenen Geräusche kleiner Geschöpfe der Nacht. Grillen und Ziegenmelker. All die tausendstimmigen kleinen Geschöpfe der Nacht sind zum Leben erwacht und vereinigen sich jetzt zu einem gewaltigen, gedämpften Chor, einer überirdisch geisterhaften Klage. Es ist, als ob der tiefe Gesang der Wilden sich in dieser Klage fortsetze. Es ist, als enthalte sie all die unzähligen Stimmen ihrer Dämonen. Die Kiefern neigen sich im Wind. Schnellfüßig auf leisen Sohlen huschen die großen schwarzen Gestalten vorüber. Irgendwo weit weg läutet eine Kirchenglocke. Langsam, mit süßem Ton. Etwa 130 Jahre später. General Ramseys Arbeitszimmer. Im Hause flammen die Lichter auf. Rechts sind hohe, fast bis zum Boden reichende Schiebefenster und zweiflügelige Verandatüren, durch die man die weißen Säulen der vorderen Veranda sieht. Aus der Tür in der Rückwand, die zum Vestibül führt, kommt Beinem, ein sehr schwarzer junger Neger, mit Gläsern und Champagnerflaschen. Er durchquert den Raum und geht durch eine Tür ab, die das Arbeitszimmer mit anderen Räumen des Hauses verbindet. Dort ist das Abschiedsfest im Gange. Todd, ein gigantischer Neger, ein Mann von wilder und furchtbarer Majestät, die auch die Livree des Butlers nicht verbergen kann, dirigiert den Diener mit den Augen und gelegentlichen Gästen. Ein fast 60-jähriger Mann mit einem edlen, kühnen, tapferen Gesicht kommt aus der Tür rechts. Todd verneigt sich ernst und unerschütterlich.
Todd, ich lasse meinen Besitz in deiner Obhut, damit du ihn so verwaltest, wie deine Herrin dich heißt. Du bist mein guter und getreuer Diener und ich vertraue dir. Mein treuer Diener, mein guter Freund. Wo ist die Musik? Es gibt nur eine Nacht auf der ganzen Welt und sie hört euch. Darum tanzt, meine Jungen und Mädchen. Tanzt!
Und habt ihr schon gehört, Sir? Haben Sie gehört? 117 Mann haben sich gemeldet. Und alle unter 19. Es war prachtvoll. Das gesamte Kadettenkorps.
Das haben Sie mir schon heute Morgen berichtet, Major.
Kann ich mir gar nicht denken. Na, jedenfalls ein Geist wie dieser ist unüberwindlich. Mit solchen Burschen jagen wir diese Yankee-Krämer bis nach Washington zurück. Hals über Kopf! In einem Monat! Ach was, in 2 Wochen, General.
Das sind sehr sinnlose und törichte Worte.
Also hören Sie, Sie glauben doch auch nicht, dass die Sache länger dauert.
Die Sache wird wesentlich länger dauern. Sie wird sich zu einem äußerst gefahrvollen Krieg auswachsen.
Oh, Unsinn, Sir. Ein Erholungsurlaub, das ist alles. Kleines Training für unsere Pferde. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Aber doch nicht Krieg, General.
Ein entschlossener und verzweifelter Krieg.
Dann wollen wir sagen, 2 Monate. Oder bis zum Herbst, meinetwegen. Ich sage Ihnen, bis zum Herbst ist alles vorbei. 3 Monate, das ist das Äußerste.
3 Monate, den Winter auch und länger.
Aber hören Sie. Ich meine, gegen Gentlemen? Sir, ich glaube an Gentlemen. Das ist meine Religion.
Auch ich habe gebetet, Major.
Und ich glaube an Gerechtigkeit und Wahrheit und Ehre, an unsere Sache.
Wo unsere Herzen am wärmsten schlagen, sind wir blind, glaube ich.
Wir müssen kämpfen.
Das ist richtig.
Übrigens, Eugene.
Ja?
Es ist sehr schmerzlich. Kenne ihn, seit er ein Junge war. Einer von meinen Kadetten. Ich möchte mit Ihnen reden.
Wollen wir zu den Tänzern zurückgehen?
Eugene, ein junger Mann mit einem mageren, lebhaften Gesicht, ein Mensch von dunkel, geheimnisvoller Klugheit, mit glattem, schwarzem Haar und ungepflegtem Äußeren, kommt rasch aus der Dunkelheit jenseits der Fenster. Er durchquert den Raum und gießt sich aus der Karaffe auf dem Tisch Whisky ein.
Wie heißen Sie, Kadett?
Cameron, Sir.
Ach, das ist der Nachname. Und der Vorname?
Dinwiddie.
Aus Virginia, eh? Wo alle guten Dinge herkommen. Und die meisten Gentlemen. Ziehen in den Krieg, Kadett?
Ja, Sir.
Gehen Sie gern?
Oh ja, Sir.
Oh ja, Sir. Wird ein Riesenspaß, was?
Oh ja, Sir.
Oh ja, ein Hauptspaß. In einer hübschen Uniform erschossen zu werden mit blanken Knöpfen, damit Sie einen besser sehen. Ein Mordspaß, Kadett. Sind noch sehr jung, was?
Ich bin genauso alt wie die anderen. Und größer als die meisten.
Und Sie wollten mit?
Ich habe genauso viel Recht dazu wie die anderen.
Gewiss, gewiss. Der Vorrat an jugendlichen Narren ist unerschöpflich.
Sir.
Kommen Sie her, Cameron, ich wollte Sie nicht beleidigen. Schließlich haben Sie das Einzige getan, was Sie tun konnten, nicht wahr?
Ja, Sir. Alle haben sich freiwillig gemeldet.
Und Sie also auch?
Ja, Sir.
Sagen Sie, Kadett, gibt es irgendeine bestimmte Waffengattung, die Ihnen am liebsten wäre?
Ja, Sir.
Nun?
Welche?
Die Kavallerie. Haben Pferde gerne?
Ja, Sir.
Die Feurigen, wissen Sie, immer so herumtänzeln?
Ja, Sir. Die Sorte gefällt mir. Mir gefällt auch die Uniform.
Ach, Spuren, was?
Ja, Sir. Und eine gelbseidene Schärpe um die Hüfte.
Oho, das ist aber prächtig.
Ja, Sir. Mir gefällt auch der Hut.
Und warum der Hut, Kadett?
Er hat eine Feder.
Eine Feder. Eine Feder. Genau wie die stolzen Ritter von einst.
Ja, Sir. Aber unsere steht nicht so gerade in die Höhe. Sie geht an der Seite herum.
Ach, das ist ja noch viel besser. Mehr wie ein Kavalier.
Ja, Sir.
Und zweifellos auch ein Säbel, der rasselt, Kadett.
Ja, Sir.
Sagen Sie, Kadett, Leute, die in den Krieg ziehen, werden auch manchmal verwundet. Es kommt sogar vor, dass sie...
Oh ja, ich weiß, Sir.
Aha, daran haben Sie also schon gedacht. Gut, wenn Sie also verwundet würden, welche Stelle wäre Ihnen dann am liebsten?
Nun, Sir, das Bein. Oder der Arm, denke ich.
Glatter Durchschuss, kein Knochen.
Nein, Sir.
Und angenommen, Sie würden getötet?
Nun, Sir... Hier? Oder hier?
Ha, Gesicht zum Gegner.
Ja, Sir. An der Spitze aller Kadetten. Beim Sturm auf die Schanzen.
Und wenn es anders kommt?
Dann glauben Sie also...
Natürlich nicht. Bei einem Gentleman. Nur die Bauern kriegen es ins Gedärm. Für Sie, Kadett, gibt es nur Grazie. Gott ist ein großer Romantiker. Er wird Ihren Glanz erhalten. Gehen Sie, tanzen Sie weiter. Es wird manch graues Erwachen geben an künftigen Tagen. Aber heute Nacht sind Sie jung... Und sie können niemals sterben.
Der Neger Todd öffnet die Tür. Mrs. Ramsey tritt ein. Sie ist eine Frau von kaum mehr als 50 Jahren. Ihr Haar ist auf eine sehr schöne Weise ergraut. Um ihre aufrichtige, aber dennoch in der Wirkung wohl überlegte Gemütserregung zu unterstreichen, hält sie ein winziges Spitzentuch an die Lippen gepresst, während sie hereinkommt.
Nun, Mutter, sagt, was gibt's?
Mein Sohn. So habe ich dich gefunden.
Ach, ist das alles? Und hast du lange suchen müssen, Mutter?
Oh, Jean, wie kannst du jetzt Scherz mit mir treiben? An diesem Abend, da ich so viel hingebe.
Entschuldige, Mutter. Du sagst, dass du sehr viel hingibst heute Abend.
Ja, Jean.
Ich verstehe nicht ganz, Mutter. Was ist es denn, das du hingibst?
Einen Mann und zwei Söhne.
Oh, ja, so, jetzt verstehe ich. Hast du es dem General schon gesagt?
Oh, Jean, wie kannst du nur? Mein Sohn, ich kenne dich nicht mehr. Warum musst du deinen Spott damit treiben?
Mutter?
Ja?
Soll ich deinen Worten entnehmen, dass ich einer der Söhne bin, die du hingibst?
Jean, was sagst du da? Ich habe nur zwei Söhne.
Ja, ich verstehe jetzt, glaube ich. Du hast also das Empfinden, dass du mich liebst.
Ja. Aber ich gebe dich freudig, Jean. Und ich danke Gott, dass es in meiner Macht steht, unserer Sache dieses Opfer zu bringen.
Verzeih mir, Mutter, aber bist du nicht ein wenig großzügig, oder sollte man sagen, verschwenderisch mit deinen Gaben?
Oh, Jean!
Ja, Mutter, es ist doch schließlich mein Leben, das du hingibst.
Oh, Jean, ich würde mit Freuden mein eigenes opfern. Aber wir Frauen können nur warten.
Sehr unangenehm zugegeben, aber doch ziemlich sicher. Um ganz offen zu sein, Mutter, ich habe eine Art von natürlichem Interesse an meiner Haut, die du so großmütig den kritischen Blicken eines Feindes preisgibst, der nicht zögern wird, sie voller Löcher zu schießen.
Jean, du, ein Ramse, wagst es in dieser Zeit, an deine eigene Sicherheit zu denken?
Entschuldige, Mutter, aber ist dies nicht gerade ein sehr guter Augenblick, um an seine Sicherheit zu denken? Ich wäre doch ein ausgesprochener Esel, wenn ich jetzt nicht daran dächte.
Jean, so bist du verloren. Ganz verloren.
Lang, lang ist her, liebe Mutter, seit ich Arkadien verlor. Und vielleicht finde ich nie wieder den Weg zurück.
Ich verstehe dich nicht, Jean.
Du kennst mich nicht, Mutter. Ich habe kein Interesse an deinen Kriegen.
Mein Krieg? Jean, unser Krieg. Ist es nicht ebenso dein Krieg?
Nein, Mutter, reib dir die Gloria aus den Augen. Ich habe kein Interesse an deinen Kriegen. Ach. Nie, nie werde ich es lernen, wie man sich mit Grazie erschießen lässt. Eben hörte ich Musik.
Da bist du toll, Jean.
Aber du hörst doch die Musik, Mutter.
Ja, wie sprichst du denn so? Die Musik ist ja ganz laut.
Aber du bist völlig im Irrtum, Mutter. Sie ist ganz leise und ganz weit weg. Undeutlich, wie aus einem Wald.
Ralf und das Mädchen Margaret, die Tochter Major Pettens, treten ein. Sie ist weiß, schlank, schön. In den Kränzen ihres schwarzen Haares spielen kleine blinkende Lichter. Unter dieser schweren Krone ist ihr Gesicht schmal und weiß. Und weiß ist auch ihr Kleid. Und die zarte Höhlung des Halses schmückt eine juwelenbesetzte Kamee. Ralf ist ein hübscher blonder Bursche, 2 Jahre jünger als Eugene. Und recht stattlich in seiner gut geschnittenen Uniform.
Dein Bruder.
Ich danke dir, Mutter. Ich erinnere mich an ihn. Wir waren Knaben zusammen. Nicht ein Haar ist verwirrt.
Ralf. Er ist dein Bruder. Du musst mit ihm reden. Um unseretwillen.
Ja, Mutter.
Um der Familie. Um unser aller Willen.
Fasse dich, Mutter. Noch ist nicht alles verloren. Es ist immer noch Ralf da, der letzte der Mohikaner, weißt du?
Lass uns allein, Mutter.
Aha, ich sehe, ein Männergespräch ist im Anzug.
Wir reden gleich miteinander.
Sir, ich danke euch. Sir.
Um meinetwillen, Ralf.
Und nun, du Ritter ohne Furcht und Tadel, was soll es sein?
Sie vergessen, Sir, dass eine Dame anwesend ist.
Oh, Verzeihung. Ja, sie hat tatsächlich das Aussehen einer Dame. Aber immerhin, so ganz sicher kann man nie sein, weißt du?
Der Teufel holt die Schiene.
Ralf, vor einer Dame. Aber siehst du, ich erinnere mich an sie, als sie noch keine Dame war.
Ich warne dich.
Damals trug sie noch Zöpfe, ich habe sie oft daran gezogen.
Ich erinnere mich, Jean.
Ich bin gerührt, Margaret. Und nun, Ralf, was hast du mir zu sagen?
Findest du nicht, du könntest doch deine Mutter...
Unsere Mutter, Ralf. Man muss stets auch in Kleinigkeiten genau sein.
Findest du nicht... Du könntest etwas mehr Rücksicht auf sie nehmen. Heute Abend...
Und wer bist du eigentlich, Ralf? Ihr Anwalt?
Du benimmst dich wie ein Strolch. Du legst es absichtlich darauf an, dich und deine Familie zum Gespött zu machen.
Ja, das billigst du nicht. Aber warum eigentlich, Ralf? Umso vorteilhafter stichst du doch ab von mir. Du solltest mir eigentlich dankbar sein, dass ich dich so glänzend zur Geltung bringe, den wahren Sohn, den gehorsamen Edelmann, den Pflichtbewussten.
Wo ist deine Uniform her? Vom Zeltmacher?
Oh, Ralf, zu deinem Bruder.
Mein Hut ist mir jedenfalls nicht zu groß.
Dein Säbel hoffentlich auch nicht.
Ralf!
Nimm's mir nicht übel, Ralf, aber willst du in diesem Krieg etwas so Modernes wie einen Säbel verwenden? Ich hätte gedacht, du würdest dich für Pfeil und Bogen entschließen oder für eine Streitaxt oder eine Lanze oder was sonst bei den stolzen Rittern in Mode war.
Ralf, Jean, ihr seid Brüder.
Ich vergaß. Aber nein, Ralf, nicht ich vergaß, sondern war ich vergaß. Dann hat es erst den richtigen Schliff, weißt du, immer stilvoll, mein Junge. Ich für meinen Teil bin bereit, die Vergangenheit zu begraben.
Jean, nimm seine Hand. Du musst es. Ihr werdet getrennt sein. Vielleicht werdet ihr euch lange Zeit nicht sehen.
Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Also hat dieser Krieg doch wenigstens einen Vorteil. Mein lieber Ralf, gib mir die Hand.
Sie spielen wieder. Dieser Tanz gehört mir, glaube ich.
Er gehört dir, ja.
Und keiner für mich, Lady?
Du hast mich nie gebeten.
Oh doch, aber du hast es nie gehört. Du bist zu weit entfernt von mir, Lady.
Lass uns gehen, Margaret.
Ja, lieber, ich komme gleich nach. Meine Brosche, sie ist aufgegangen.
So turmhoch über mir, Lady. Siehst du? Da oben.
Jean. Jean.
Seid ihr da, Lady?
Jean.
Ein Mann kommt aus der Dunkelheit. Der stehen bleibt und zögernd ans Portal klopft. Die schwache Helligkeit, in der er steht, lässt erkennen, dass seine Kleidung gewöhnlich und seine Gestalt dürftig ist. Sein Gesicht schmal, ausgemergelt und gemein, halb verdeckt von einem verwilderten, ungepflegten Schnurrbart und struppigem Bart. Und während er dasteht, schält er mit den kurzen Nägeln seiner plumpen Hand beständig die Haut vom Rücken der anderen Hand und man merkt, dass diese fürchterliche Hand schuppig und unrein ist. Der Neger Todd erscheint, leichtfüßig verstohlen. Seine Gestalt erhebt sich drohend über dem schmächtigen Mann, dessen Name Porter ist.
Name Todd. Ist Mr. Ramsay da?
Sie meinen den General.
Ganz recht, Todd.
Er ist da, aber Sie können ihn nicht sprechen. Hier geht's hoch her heute Abend.
Bloß für eine kurze Weile, Todd. Sag ihm es nur für eine Minute.
Sie können ihn nicht sprechen, sage ich.
Jetzt habe ich aber genug von der Unverschämtheit. Ich lasse mir jetzt nicht mehr von dir gefallen. Nicker, verdammter, dreckiger Nicker. Mistkerl, Schwarzer. Ich hasse Nicker.
Todd.
Ich habe gesagt, Sie lassen mir nicht mehr von ihm bieten.
Gib Mr. Porter frei.
Mr. Ramsay.
General, sage ich.
Du verdammter Nicker.
Weißer Pöbel.
Das genügt, Todd.
Ich habe ihm gesagt, Mr. Ramsay.
Lass uns allein, Todd.
Als ich nach Ihnen frug, wollte er mich nicht reinlassen.
Wenn er sich ungebührlich benommen hat, werde ich ihn bestrafen. Zweifellos glaubte er nur, seine Pflicht zu tun, als er sie abwies. Wie Sie wissen, ist dies unser letzter Abend zu Hause.
Ja, eben, Sir. Wegen dem wollte ich Sie ja sprechen.
Wir sind sehr in Anspruch genommen.
Bloß eine Minute, Mr. Ramsay.
Ja, Vater?
Ich habe einen Jungen, Mr. Ramsay.
Ja, er ist zum Regiment verpflichtet, glaube ich.
Ja, Sir. Wegen dem möchte ich eben mit Ihnen sprechen.
Also, Vater?
Ich weiß nicht, wie ich soll fertig werden ohne den Jungen. Ich nicht, noch meine Alte auch nicht. Jetzt auf die Überschwemmung, wo wir so spät dran sind mit der Ernte, da brauche ich den Jungen dringend, Mr. Ramsay.
Unsere Sache, unser Land, der Süden, brauchen diesen Jungen, Vater.
Ja, Sir. Aber irgendwer muss derweil auch den Boden bestellen, oder nicht? Soldaten müssen verpflegt werden, Mr. Ramsay. Und mein Junge ist absolut nicht geschaffen fürs Soldatenleben.
Hat er Ihnen das gesagt?
Der? Was wissen der? Mit 20 haben sie alle Stau im Kopf.
In diesem Fall möge Ihre Zahl wachsen. Ich kann nichts für Sie tun, Porter. Sie kommen zu mir mit einem unwürdigen und ehrlosen Anliegen. In einem Augenblick, da Ihre Sache die aufrichtige Unterstützung jedes Mannes braucht.
Es ist nicht mein Krieg, Mr. Ramsay. Und auch nicht mein Jungen seiner. Warum müssen Sie ihn denn so weit wegschicken? Irgendwo nach Virginie? Was hat denn Virginie damit zu tun? Lassen Sie die hier zu uns runterkommen, wenn Sie Lust haben. Und ich hänge mir eine Flinte um wie irgendeiner.
Der Kampf Ihres Landes ist Ihr Kampf, wo er ausgefochten wird. Hier oder in Virginia.
Nein, mein Gott, das ist nicht mein Krieg. Trotz all Ihrer Reden. Ich kämpfe nicht für Ihre Nicker, Mr. Ramsay. Verdammte, dreckige Nicker, denen ich nicht gut genug bin, dass Sie sich an mir die Schuhe abwischen.
Das genügt. Ich kann nichts für Sie tun.
Nein, aber meinen Jungen, den können Sie nehmen. Es ist nicht mein Krieg, Mr. Ramsey. Mir gehören keine Nicker. Ich wohne nicht in so einem Haus wie das hier. Nein, mein Gott.
Todd! Bring Mr. Porter hinaus.
Herrgott! Herrgott!
Da Ihnen Ehre fremd zu sein scheint, will ich Sie für das Opfer bezahlen, das andere unbelohnt gebracht haben. Das Land, das Sie bestellen, ist mein Land. Das Haus, in dem Sie wohnen, steht auf meinem Grund. Die Speise, die Sie essen, und die Luft, die Sie atmen, sind mein. Ihnen und Ihren Erben, jetzt und zu aller Zeit, schenke ich ohne Abzug und Vorbehalt Land, Haus, Speise und Luft. Es gehört Ihnen.
Schenken? Haben Sie gesagt, schenken?
Schenken. Es ist Ihre Bezahlung.
Würden Sie mir schriftlich geben? Damit es gesetzlich ist.
Sie sollen es schriftlich haben.
Wir wollen uns die Hand aufgeben.
Guten Abend, Sir.
Porter schabt weiter seine Hand. Todd nähert sich ihm rasch mit grimmiger Gebärde. Der Mann weicht zurück. Aber während er geht, verschlingt er den Raum, seine Möbel, seine Wände mit gierigen und missgünstigen Blicken. Und ganz zuletzt, ehe er in der Dunkelheit verschwindet, pocht er leicht an die große weiße Säule zu seiner Rechten.
Am Anfang, General, waren die Manieren.
Dies ist nicht der Augenblick für trunkene Späße, Jean. Heute Abend hat man dich mit vier der gemeinsten Soldaten des Regiments trinken sehen. Du hast nicht einmal den Respekt deiner eigenen Leute. Du bist die Zielscheibe ihres Spottes.
Du selbst, General, hast mich einen Narren genannt. Und wofür sonst ist ein Narr da, als um Menschen zum Lachen zu bringen?
Ich werde alt, Eugene, aber der Stolz meiner Rasse ist in mir. Bei dir jedoch...
Scheint er zu fehlen.
Scheint er zu fehlen. Wo ist dein Stolz? Dein Ehrgefühl?
Was ist Ehre? Ein Wort.
Ein nobles Wort.
Und wer hat sie? Einer der letzten Mittwoch starb. Sir, ich bin Falstaff ohne den Bauch. Ich habe nichts mehr übrig für Spitzen und Flitterglanz.
Du hast nie gelernt, sie zu lieben.
Vielleicht habe ich es gelernt und wieder vergessen. Und dafür soll ich sterben? Wie ein Narr mit einer Feder im Hut? Ist das alles? Die noble Haltung, der große Stil?
Sir, wenn ich sterbe, hoffe ich, eine gigantische Geste zu machen.
Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
Wo gehst du hin, Jean?
Irgendwohin. Ins Dunkel.
Nein. Denn heute Abend musst du mit mir sprechen, Sohn.
Nicht heute Abend mit dir, noch jemals. Es ist nicht möglich.
Du kennst mich nicht, Jean.
Ich bewundere deinen Mut. Ich achte deinen Charakter. Ich vertraue dir.
Und du kennst mich nicht.
Ich habe meinen Weg verloren. Ich kann dich nicht finden.
Und du hast Mitleid mit dem alten Mann, der nicht sieht, der nicht begreifen kann.
Das habe ich nie gesagt.
Woher weht der Wind, Jean?
Das kann ich dir nicht sagen. Aber so viel weiß ich. Es geht ein Wind. Ein Schiff ist unterwegs nach fernem, unbekanntem Port.
Und du glaubst, dass am Ende ein Hafen winkt?
Mit ganzem Herzen. Mit ganzem Herzen.
Armer Junge, dein Hafen umgibt dich. Hier und jetzt.
Nein, General, nicht jetzt. Nicht hier. Nicht meiner.
Ja, deiner und meiner. Du toller, närrischer Junge. Hier stelle ich unser Königreich vor Augen und du brennst den Mond.
Unser Königreich?
Dies Haus, den Hügel und die reichen Äcker.
Und gleich jenseits der Tore der Pöbel.
Dies ist mein Haus. Dies ist mein Königreich. Nichts anderes zählt. Wen kümmert's, was jenseits der Tore ist?
Ach, jenseits der Tore ist vielleicht Gott.
Ah, das. Niemals, Junge.
Doch, General. Draußen, mit all seinen Geschöpfen.
Nein, über. Nicht mit ihnen. Gott ist ein großer Gentleman.
Und von unserer Art. Wie bequem, Gott gleich im Hinterhof zu haben und sonst alles, wie sich's gehört.
Ja, Jean, alles, wie sich's gehört.
Oh, wirklich, General. Glauben Sie, Gott pflanzt Baumwolle?
Ich weiß, er ist mit mir gegen alle meine Feinde.
Ewig Partei.
Würdest du einem König dienen, der es nicht ist?
Und wohl auch ein Streit an unserem Krieg.
So ist es.
Dann soll er deiner Sache dienen. Warum muss ich?
Das kann ich dir nicht sagen, Jean.
Dann sage mir deine eigenen Gründe, General. Gib mir ein Zeichen. Was ist es, woran du glaubst?
Du sollst es haben. Das Bekenntnis eines Alten. Ich glaube an Gott, Himmel und Hölle und an mein Haus, an eine große Stufenleiter von Dingen, auf denen es ruht. Ich glaube an Helden und Heldenverehrung, an Herren und an Knechte, an die Ungleichheit aller Menschen und aller Dinge. Ich glaube an den Wert von Männern und an die Schönheit und Reinheit der Frauen, an Tapferkeit, Anmut und einen empfindlichen Sinn für persönliche Ehre. Ich glaube an Wahrheit und Güte und an den Fortbestand meiner Ordnung der Dinge. Amen.
Das ist dein Evangelium.
Mein Glaube.
Gegründet auf die Versklavung von Menschen wie du und ich.
Nein, nein.
Menschen, die vielleicht, wenn es deinem Gott anders gefallen hätte, die Felder selbst besäßen, die sie für uns bebauen, die uns vielleicht beherrschen.
Das sind wilde und törichte Worte, Eugene.
Wir müssen also kämpfen, um unser Zwingrecht zu behaupten.
Nein, glaubst du, ein Krieg, ein gewöhnlicher, dummer, blutiger Krieg, kann Sklaverei beseitigen?
Und wenn wir verlieren?
Wir verlieren. Aber Sklaverei ist ewig. Auch Knechtschaft im Feld und Haus folgt vielleicht Knechtschaft von Hebel und Rad. Und diese wieder wird vielleicht abgelöst von Knechtschaft anderer, niederer Art, deines Haufens. Der Sklave ist deiner selbst, von Rebellion, Rebellion, Rebellion.
Ja, General, von Rebellion.
Sie kann nichts bewirken.
Sie ist vorzüglich und weise, immer. Ich spreche für andere.
Ach, Junge, blinder, blinder Rebell.
Nein, General, du irrst dich gründlich in mir. Ich habe keine Reformen im Sinn. Mich kümmert kein Fortschritt. Ich will nichts retten. Ich glaube nur an ein Ende.
Sieh, so hältst du doch dem Tod die Treue. Ich hab dich verkannt. Was also willst du, Eugene?
Das Ende aller Dinge. Denn ich bin der Einsamkeit müde.
Einsamkeit?
Der Einsamkeit, mein Geist. Denn ich lebe in einer Welt, wo alle Geister Menschen sind. Und alle Menschen Geister. Du kennst mich nicht, General. Ich bin ein alter Mann und muss den Rückweg wiederfinden in mein Schattenreich.
Du bist zu groß, Eugene. Wohin willst du gehen?
Wohin solch ein großer Mann gehen muss. Ich werde zu Haus und Hof zurückkehren und finden, dass die Türen etwas größer und die Fenster hoch sind.
Ich glaube nicht mehr an Wachstum, Eugene.
General, du hast so lange in diesem Haus gelebt, dass du dich an alle Stühle erinnerst, als sie noch kleine Schemel waren. Ich bin zu groß dafür. Ich erinnere mich an alle die Schemel, als sie Stühle waren. Nun denn, wenn dem so ist, sind wir vereint. Ich grüße dich. Die Pole der Welt haben sich berührt.
Nein, die Pole der Welt berühren sich nie. Und du musst mich von Ferne grüßen.
Deine Tore sind gegen die Welt verriegelt. Die Welt bestürmt sie.
Ich muss mein Königreich erhalten.
Dein Königreich wird in Rauch aufgehen. Umrisse dürfen sein, nicht mehr.
Ich muss mein Königreich erhalten, wenn ich kann. Ich will's nicht ändern.
Auch du bist ein sehr alter Mann.
Und jetzt geht unsere Zeit zu Ende. Und wir müssen gehen. Ich meinen Weg und du den deinen.
Ich den meinen?
Ja, Jean. Denn du sollst keine anderen Götter haben über deinen. Und du weißt jetzt, wohin die meinen mich weisen. Geh, wohin der Wind dich treiben mag. Folg deinem Geschick bis zur äußersten Grenze. Ich bin ein alter Mann und ich werde dich nicht hindern. Aber heute Abend, wenn ich fort bin zum Krieg, dies befehle ich dir, musst du hinaufgehen in dein Zimmer und diese Uniform ablegen und dieses Haus verlassen. Es ist dir fremd und schützt dich nicht mehr.
Ich habe entschieden.
So geh deinen Weg, Junge. Gott sei mit dir.
Unsere Wege sind eins.
Was heißt das?
Ich gehe mit dir. Ich glaube, ich sehe dich heute zum ersten Mal. Um deinen Kopf ist ein Heiligenschein.
Abgötterei.
Ich diene dem Mann und nicht der Sache. Ich folge dem Mann, solange er lebt. Denn ich werde mit dir gehen, mein General, und mich für meinen Unglauben schlagen. Und sollte ich am hellen Mittag der Hölle begegnen.
Ich nehme deine Dienste an, wie du sie bietest. Ehrlich. Unsere Zeit ist kurz. Komm, Junge, komm.
Gestern hörte ich eine tolle Geschichte.
Ja.
Ein Mann an einem Bach 400 Meilen von der See hat einen Seebarsch gefangen.
Die Geschichte ist absurd.
Nein, vielleicht fließen die Ströme jetzt rückwärts.
Den Tod, General!
Ja, General, den Tod! Die Gäste sind alle bereit.
Dort, Meine Damen und Herren, meine guten Freunde, Kadettenkameraden. Ich könnte auf so viele glorreiche Dinge trinken. Auf Jugend, auf Schönheit, wovon mich hier so viel umgibt. Auf die Jugend und Tapferkeit dieser stolzen jungen Kadetten, die ausziehen.
117 unter 19.
Oder mit noch größerem Rechte könnte ich trinken auf...
Warum nicht auf unsere Sache, General?
Und auf unsere Sache, mein Junge. Aber jetzt, ehe Sie gehen, bevor Sie wieder tanzen, bitte ich Sie, sich mit mir in einem Trinkspruch zu vereinigen, der alt geworden ist im Munde jedes Hauptes dieser Familie. Gute Freunde, auf das Haus.
Auf das Haus!
Sie trinken. Eugene trinkt und schmettert sein Glas zu Boden.
Ein alter Brauch, dass ein Toast nicht noch einmal gesprochen werde.
Und selbst heute Abend?
Ist er noch gültig.
Und nun lasst uns wieder tanzen, solange noch Zeit ist. Und
heben wir uns den letzten Spruch auf, General. Wofür?
Für Ruhm und Ehre.
Für den Tod.
Und noch einmal?
Nicht mehr heute Abend, lieber.
Nur einmal noch, nur einmal.
Für dich nicht einmal mehr.
Und behandelst du einen Ritter so?
Der Tanz ist fast zu Ende.
Wir können nicht ewig tanzen, Margaret.
Könnten wir es doch, Eugene.
Ich höre Glocken. Wie tugendhaft seid ihr, Lady.
Eugene.
Ei, jetzt ist gute Früchtezeit. Zu den Waffen. Wo sind Lucretias Brüder?
Es ist mir gleich, ich schäme mich nicht.
Und keiner kommt? Man sollte denken, 1000 Schwerter würden. Doch still, ich spüre die reizende Ophelia. Ja, das ist ein reines Herz, das hier schlägt. Es hat einen Rhythmus wie Kirchenglocken. Reinheit. Kannst du sagen Gott? Kannst du sagen Mutter? Ei, dann wollen wir heiraten. Der Pfarrer wird dich segnen, meine Mutter wird dich küssen. Eine Anzahl tapfer und aufrechter Ritter wird dich zu unserem Bett geleiten. Und wir werden einander nicht satt, bis wir 50 sind. Wir werden fruchtbar sein, Lady, und viel Lob dafür ernten. Oh, wie angenehm ist es doch, heilig zu sein. Was für ein ödes und schwieriges Leben haben doch die Sünder.
Eugene, es ist mir gleich. Du bist mein Ritter.
Dein Ritter? Dann wär's billig, dass ich ein Pfand von dir empfänge.
Was du willst, Eugene.
In alten Zeiten gab die Dame einen Handschuh. Wie wär's mit einer Rüsche?
Solche Niedrigkeit geht über dich hinweg wie trübes Wasser über Stein. Sie kann dir nichts anhaben. Ich kenne dich, wie du bist, Eugene.
Und du glaubst an mich?
Mit einer Leidenschaft. Größer als die jener, die nie geglaubt haben. Oder jener, die alle Zeit glauben.
Geist, Geist, du hast mich vernichtet. Dein Haar ist dunkel wie Rauch, Margaret. Du bist ein betörender Duft und ich bin trunken von dir.
Und du musst mit mir tanzen, Eugene.
Ich kann kein Schattenbild im Arm halten. Oh, bleib ein wenig. Bewegst du dich, mein Geist, wie Nebel zerrinnst.
Oh, einmal nur tanze mit mir, Eugene.
Und würdest du mit einem Narren tanzen?
Mit keinem Narren. Mit einem tapferen, edlen Ritter.
Ein Ritter. Und hast du meine Rüstung gesehen?
Du bist mein tapferer, mein edler Ritter. Und wenn du heute verkleidet gehst, so weiß ich, das ist böser Zauber. Und morgen bist du wieder mein Eugene, wenn du an König Arthurs Hof geritten kommst. Ich war ein Kind, als ich dich zum ersten Mal sah. Und ich nahm dich hin als meinen kleinen Gott. Einmal hattest du dich verletzt. Ich weiß nicht mehr wie. Und als du zu mir kamst, zog ich dich herab auf mich und gab dir Trost. Andere vielleicht werden nur einen Mann in dir sehen. Und dich beurteilen, wie man Männer beurteilt.
Gott schütze mich.
Aber ich, du bist mein kleiner Gott. Und all dein Tun ist weise. Ich kann nichts mehr sagen. Ich kann es nicht erklären. Aber du bist gut. Du bist schön. Ich liebe dich. Liebst. Liebst.
Dein kleiner Gott ist Ton bis zu den Knien. Aber er glaubt, er liebt dich, Geist. Du bist wie Wein in seinem Blut. Du führst lodernde Tollheit in seinem Hirn.
Mein kleiner Gott, ich liebe dich.
Deine Augen sind geschlossen. Und ich könnte vergessen, trinken an deinem Mund. Ich spüre deinen Atem auf mir und den Druck deiner Brust. Und ich bin toll vor Liebe zu dir, mein Geist. Mein Gott, wie wirklich ein Traum doch sein kann, als wir noch lebten, Geist.
Er ist wirklich. Und wir leben, Jean.
Noch einen Augenblick, bevor ich dich verliere.
Du sollst mich nicht verlieren, Jean.
Das war die Welt. Und ein vergänglich Ding hab ich heute Nacht gewonnen und verloren. Die Liebe einer Lady aus der Geisterwelt.
Du kommst wieder, mein Lieber.
Ja, Lady, aber du wirst fort sein.
Nein, nein, ich werde hier sein, bei dir, immer.
Du wirst fort sein, samt deinen Burgen und Schlössern, zornenen Rauch und Träume, weit fort ins Elfenland. Küss mich, mein Lieb, mein kleiner Geist. Du wirst fort sein und ich muss hungers sterben.
Dann werde ich erfrieren.
Dies ist das Alpha und Omega. Das Erste und das Letzte, der Anfang und das Ende.
Eugene!
Ich bin bereit!
Noch nicht, mein Lieb, noch nicht!
Eugene! Margaret! Leb wohl!
Er küsst sie und sie gehen ab nach verschiedenen Richtungen. Die Musik verhallt und die Gäste nehmen Abschied. In ihren Stimmen liegt Trauer. Der Mond ist weit am Himmel herabgesunken. Ein Kadett erscheint mit einem Mädchen im Mondlicht. Sie küssen sich. Die Dunkelheit verschluckt ihn. Und er ist fort. Das Mädchen kommt wieder ins Haus zurück. Ralf tritt ein mit seiner Mutter.
Ich muss jetzt gehen, Mutter.
Gott segne dich, Sohn, und erhalte dich mir.
Leb wohl, Mutter.
Ich habe Angst. Zum ersten Mal zweifle ich.
Komm, Liebe. Angst? Und in diesem Zimmer?
Die Welt zerfällt vor meinen Augen. Mein Leben senkt sich zu Tal. Wie bröckelnde Erde.
Du musst ertragen, was kommt.
Das Schlimmste.
Fass Mut. Die Rettung wird kommen, trotz allem.
Ich zweifle. Gott weiß es. Wo ist unser Junge?
Er kommt. Und jetzt wie ein Soldat.
Eugene!
Mutter!
Mein Sohn. Mein lieber, echter Sohn.
Mutter, wir müssen tapfer sein.
Nein. Nein, Eugene. Ich kann dich nicht schon wieder verlieren. Ich habe dich doch eben erst wiedergefunden. Komm. Mein Junge.
Auf einen Augenblick also, Mutter.
General! Ja? General! Ich komme!
Thank you.
Wieder das Arbeitszimmer des Generals. Durch die Sprossen der Fensterläden zeichnet das Sonnenlicht eines schönen Aprilmorgens gleichmäßige Streifen auf dem Boden. Es ist das Jahr 1865. Todd geht zu den Fenstern und öffnet die Läden. Licht überflutet den Raum. Zum ersten Mal nimmt man jetzt Spuren des Verfalls am Hause wahr. Das Innere erscheint verfärbt, verwittert. Der Anstrich der Säulen draußen vor den Türen zeigt schmutzige gelbe Flecke. Robustes Unkraut rankt sich um den Sockel einer Säule. Nach einiger Zeit hört man Schritte auf der Veranda und ein zaghaftes, furchtsames Klopfen an der Tür. Ein bunt herausgeputzter, sehr schwarzer Neger steht auf der Schwelle. Er grinst verlegen und ziemlich ängstlich, ist aber dabei doch sichtlich neugierig, welche Wirkung die unerhört bunte Pracht seines Hemdes, seiner Socken und Schuhe auf Todd haben wird. Es ist Beinem.
Ist das du, Todd?
Redst du mit mir, Junge?
Ja, Sir. Natürlich.
Junge, ich kenne dich gar nicht.
Ist der Herr gekommen?
Was für ein Herr?
Na, der Herr. Master Will.
Ich nehme an, du redst vom Oberhaupt von dies hiesiger Haus hier, General Ramsay.
Du weißt schon, von wem ich rede.
Der Herr, sagst du?
Der Herr, sag ich.
Oh, Junge, du hast ja gar keinen Herrn. Du warst ihm zu schlau, warst du ihm. Du bist ein freier Nigger, bist du jetzt.
Ist Miss Mary da?
Ja, sie ist da. Aber du wirst nicht mehr lange da sein, wenn sie dich in die Finger kriegt. Nun geh mal lieber trab, trab und mach dich die Straße lang. So schwarzes Kropfzeug wollen wir hier nicht. Wo hast denn die Sachen her, Junge?
Ich arbeite bei der Eisenbahn. $1 am Tag.
Da bleib mal lieber bei der Eisenbahn. Geh ja nicht mit den Hemdern die Wiese lang. Da sind nämlich Stiere. Und nun troll dich.
Wer ist da, Todd?
Der Junge, Beinem.
Wo ist er denn? Ich möchte ihn sehen.
Guten Morgen, Miss Mary.
Du meine Güte. Was für ein feiner Herr du geworden bist.
Ja, Mom.
Ich höre, du hast uns verlassen, Beinem.
Ja, Mom.
Ja? Und warum bist du dann jetzt hier?
Ich wollte mit der Herr sprechen.
Du hast keinen Herrn, Beinem. Du hast ihn im Stich gelassen. Vielleicht kommt eine Zeit, wo es dir leid tun wird, wie du dich zu deinem guten Herrn verhalten hast. Zu dem Herrn, der immer so gütig zu dir war.
Ja, Mom.
Und bis dahin, Beinem, zeig dich niemals wieder in diesem Haus. Ich weiß wirklich nicht, wie du es fertig bringst, uns ins Gesicht zu sehen. Du kannst jetzt gehen. Beinem.
Ja, Mom?
Warum seid ihr gegangen?
Ja, ich weiß nicht, Miss Mary. Ob es war, weil wir wussten, wir konnten.
Er war immer so stolz auf seine Macht über sie. Er sagte, sie seien weniger durch Besitzrecht als durch Liebe und Treue an ihn gebunden. Wie soll ich es ihm sagen? Wie soll ich ihm das jetzt sagen? Vielleicht weiß er es.
Margaret, wir werden es niemals wissen. Wir werden es niemals wissen. Todd, du bist bei uns geblieben. Du bist geblieben. Todd.
Ja, Mom.
Ich möchte, dass du sofort alle Überzüge abnimmst. Nachricht ist wohl noch keine da, nehme ich an.
Nein, die Straßen sind ein Morast nach dem Regen und der Zug hat fast immer Verspätung.
Alles ist von Truppen verstopft. Das bringt Verzögerungen mit sich.
Ja. Margaret, es ist vorbei. Liebste.
Aber wir haben doch noch Johnson.
Binnen einer Woche muss er sich ergeben, sagt der Major.
Und wir haben verloren.
Verloren? Nein, Liebste. Dies ist die Zeit der knospenden Rosen. Und er kehrt heim.
Die Romantik der Sache ist etwas welk geworden, fürchte ich. 3 sandte ich aus, mein Lieb, und 2 nur kehren zurück. Mein Gott würde solchen Teufeln niemals helfen. Niemals! Oh, ich erkenne deinen Vater immer schon am Klang seiner Schritte.
Vater, du schnaufst ja ganz furchtbar.
Neuigkeiten, Maggie, Neuigkeiten!
Sie sind da.
Nein, der Zug hat Verspätung, aber sie sind auf dem Wege.
Ich höre, Sie machen Pläne für die Wiedereröffnung der Kadettenanstalt.
Ja, freilich. Ich habe alle Hände voll zu tun.
Sicher rechnen Sie mit einem verminderten Besuch in der ersten Zeit.
Oh, nur wenig, nur wenig. Ein bisschen vermindert vielleicht, aber nicht wesentlich.
Ich würde nicht so optimistisch sein, Vater. Schließlich war die Schule 4 Jahre geschlossen.
Mein Liebes, ich fürchte, diese Dinge verstehst du nicht. Schule war 4 Jahre geschlossen, sagst du. Vollkommen richtig. Aber diese Schule besteht seit 1789. Eine solche Institution kann selbst ein Krieg nicht erschüttern.
Selbstverständlich nicht.
Natürlich. Sie muss ewig weitergehen.
Und wenn Sie erst von unseren Taten hören. Oh, der neue Prospekt wird Aufsehen erregen. In unserem großen Streit gegen organisierte Intoleranz habe ich geschrieben. In einem Kampf, in dem wir besiegt, aber nicht geschlagen wurden.
Sie sind da! Sie sind da!
Bis nicht ein einziger Offizier mehr übrig war. Und von den ursprünglichen 117.
Eugene, abgemagert, fast bis auf die Knochen, aber durch 4 Jahre in freier Luft und die letzten Wochen, in denen er nur von geröstetem Mais gelebt hat, fast bis zur Unempfindlichkeit abgehärtet, kommt durch das Fenster. Verborgener Spott liegt in dem schief verwegenen Sitz seines unglaublich zerbeulten Hutes mit der beschmutzten, unförmigen Feder.
Als ich noch lebte...
Jean!
Noch einmal sprichst du, Lieblichste der Stimmen?
Jean!
Wer von uns ist nun der Geist?
Jean, Jean!
Ein armer Mann wie Hamlet ist. Liebes, du zerdrückst mir die Uniform.
Oh, wo warst du denn? Ich hab dich gar nicht gesehen. Ich hatte schon Angst. Oh, Jean, wie bist du hereingekommen?
Ich will es dir verraten. Durchs Fenster.
Aber warum noch, Eugene?
Ich konnte die Tür nicht finden. Sie ist nicht größer geworden.
Ah, Eugene!
Aha. Der Anführer der berühmten 117. Major, wie geht es Ihnen?
Wir sind sehr stolz auf dich, Eugene.
Nun, Major, sind Sie jetzt bereit zuzugeben, dass wir geschlagen sind?
Besiegt vielleicht, aber niemals geschlagen.
Nein, was für eine glänzende Unterscheidung. Besiegt, aber nicht geschlagen. Offenbar gibt es da einen Unterschied. Aber ich bin heute nicht klar genug im Kopf, ihn zu erfassen. Würden Sie mich nächsten Donnerstag daran erinnern? Ich werde ein großer Patriot sein. Ich werde mich um einen Sitz im Kongress bewerben. Ich glaube an Badewanne mit der frommen Einfalt eines Kindes.
Eugene!
Mutter, ganz der Deine.
Mein tapferer Junge.
Pah, Mutter, ich möchte fast sagen, Puh.
Gott hat dich mir zurückgegeben.
Du irrst dich, Mutter. Man muss stets auch dem Teufel sein Recht lassen.
Wissen Sie, ich finde, das wäre der Anlass zu einem kleinen Toast.
Einen Toast also. Und wie soll er lauten? Ich halte es für das Beste, jeder macht seinen Vorschlag. Ihre?
Da gibt's wohl nur einen. Auf William und Mary, deren Herrschaft 30 Jahre gewährt hat. Möge sie noch 30 währen.
Das ist sehr großherzig von Ihnen, Major. Aber heute dürfen wir nicht nur persönlich sein. Sehen Sie, ich möchte sehr vieles mit einbeziehen.
Und was ist deiner, mein Herz?
Auf unsere glorreiche Vergangenheit. Mögen wir ihre Traditionen stets in Ehren halten.
Auf das Schwert, das alles durchdringt. Auf die verzehrende Flamme. Auf ein Ende, ein Ende, ein Ende.
Der deiner Mutter gefällt mir besser. Nun deiner, Liebe.
auf alle Soldaten in der Welt, jetzt und alle Zeit. Deren Geschäft es ist, den Tod nicht zu fürchten.
Ein schlechtes Geschäft. Es hat gar keine Zukunft.
Zyniker. Und doch ist es wahr. Der General war Soldat und er fürchtet sich nicht vor dem Tod.
Ich habe mich immer davor gefürchtet.
Meiner ist auf das Haus.
Da tue ich mit, Vater.
Nil separabit. Nichts soll uns trennen, solange dieses Haus steht und uns in seine starken, weißen Armen schützt und schirmt. Ich sage, Gott erhalte solche Häuser und alle edlen Herzen, die darin wohnen.
Amen.
Amen. Amen. Auch ich war in Arkadien geboren.
Oh, was ist das dort auf der Straße?
Kavallerie auf dem Heimweg. Arme Kerl.
Wie schwach, wie weit entfernt das klingt. Ich kann die Sonne auf ihren Zügeln durch die Hecke sehen. Das ist alles.
Die Hecken müssen geschnitten werden. Früher hatten wir ganz freien Blick auf die Straße.
Ja, man sollte sie stutzen.
Man sollte sie abhauen.
Sie sollen bleiben. Ich mag hohe Hecken.
Wie lange werden Sie noch vorüberziehen?
Sie können nicht ewig vorüberziehen, Margaret.
Könnten Sie es doch. Könnten Sie es doch.
Was für ein prächtiger Anblick, ist doch ein Mann auf einem Pferd.
Ja, das Pferd gewinnt dabei ungemein, nicht wahr, Major?
Sollen wir hier essen oder im Speisezimmer?
Im Speisezimmer natürlich. Wir müssen sehen, dass alles in der gewohnten Weise weitergeht. Und zwar so rasch wie möglich. Das ist wichtig.
Er ist doch der geborene Herrscher.
Oh, großartig.
Ich will unverzüglich an die Arbeit gehen. Sicher sind Briefe da.
In deinem Schreibtisch, lieber.
Es ist zweifellos eine Menge zu tun. Man wird einige Zeit dazu brauchen, vielleicht.
Den größten Teil eines Vormittags, General.
Todd, ich möchte, dass sich all meine Leute hier versammeln.
Vater?
Jean.
Was ist denn, Jean?
Nichts von Bedeutung.
Also, dann sag es mir später. Und um Himmels Willen, wirf diesen Hut fort.
Oh, Jean, die Feder.
Lady, sie ist dein.
Ich werde sie an meinem Herzen tragen.
Warum war niemand da, mich zu begrüßen, Todd?
Wir wussten ja nicht, wann ihr hier sein würdet, weißt du?
Ja, ja, natürlich. Ich muss gestehen, ich war ein bisschen überrascht und verletzt. Todd, sag allen, sie sollen um 2 Uhr hier sein.
Vater.
Gleich, Jean. Mach sie nicht unruhig, Todd. Sag ihnen, ich behalte sie alle. Hörst du? Dass keinerlei Grund zur Beunruhigung besteht. Und dass sie alle um 2 Uhr hier sein sollen.
Lass mich dir helfen.
Eugene, ich möchte mich bald einmal mit dir unterhalten.
Aber gern. Ich muss Ihnen von der Schlacht am Stockzahnhügel erzählen, wo ich den Angriff führte. 19 waren wir, wenn ich mich recht erinnere. Alle unter 117.
Vorwärts, Jungs, rief ich. Wir müssen rechtzeitig in Washington sein.
Ach, Jugend, Jugend.
Wie war das, Major?
Ach, Jugend, Jugend.
Danke Ihnen, Major. Das wollte ich gerade auch sagen.
Die Hoffnung der Welt. Der Ruhm der Vergangenheit. Die Verheißung der Zukunft. Und du bist jung, Eugene.
Major, ich bin gerührt.
Ja, mein Junge, du bist jung. Und die Zukunft dieser Welt liegt in deiner Hut. An euch jungen Männern ist es, das zerbrochene Gefüge wieder aufzurichten, das wir, die Alten, so kläglich zerrüttet haben. Es ist an euch, den Jungen, ein feierliches Gelöbnis abzulegen.
Dass die Herrschaft des Volkes für das Volk, durch das Volk, bei Gott, Major, ein prächtiges Spiel im Grunde.
Ein Spiel, Eugene?
Ein sehr altes und ehrenwertes Spiel, Major.
Aber wir haben gerade einen schrecklichen Krieg hinter uns, Eugene.
Einen äußerst schrecklichen Krieg, Major.
Den entsetzlichsten Krieg, Eugene. Aus offenen Wunden blutend muss die Nation...
Diese große Nation, Major.
Diese große Nation,
Eugene. Diese größte aller großen Nationen, Major. Denn wie alle Kriege die furchtbarsten sind, so sind alle Nationen die größten und mächtigsten. Alle Armeen die tapfersten und alle Frauen die schönsten und tugendsamsten, Major. Es ist so viel größer um uns, dass wir auf Veränderung gefasst sein müssen.
Ja, Eugene, wir sind an einer Krise in der Geschichte angelangt, an einem Wendepunkt. Große Veränderungen stehen uns bevor.
Nichts kann mehr so sein wie früher, Major, denn die Jugend der Welt ist betrogen worden.
Betrogen, Eugene? Von wem?
Nun, von diesen treulosen, falschen, habgierigen, selbstsüchtigen und mörderischen alten Männern überall auf der Welt, die am Beratungstisch hocken und ihren eigenen niedrigen Interessen dienen, während sie uns die ganze Zeit durch schöne Reden über Treue und Verteidigung der Heimat täuschen und irreführen. Habe ich recht oder nicht?
Ah, mein Junge, ich fürchte, du hast recht. Was du sagst, ist nur allzu wahr. Wir haben alles elend verpfuscht. Und doch, um den Preis der Ernüchterung. Habt ihr jungen Leute viel gelernt, Eugene?
Ja, Major, den Preis, den wir für die Einsicht bezahlt haben, ist hoch, aber wir haben viel gelernt. Wissen Sie, was ich herausgefunden habe?
Nein, Eugene.
Sie dürfen es niemandem weitersagen. Aber ich habe herausgefunden, was Männer einander antun, wenn sie Krieg führen. Major, Sie mögen es glauben oder nicht, aber sie erschießen einander. Ja, Major, es ist einfach sündhaft. Es ist praktisch Mord. Das ist es, was wir herausgefunden haben, wir jungen Männer.
Ah, die Jugend lässt sich nicht hinters Licht führen, ich weiß. Ihr rascher Verstand, ihre feurige Bilderstürmerei durchstoßen den Panzer hergebrachter Sophistereien. Ihr sind die Schuppen von den Augen gefallen.
Eben. Ich bin mit der Hölle in den Augen zurückgekommen. So geht es uns immer. Und wie ziehen wir ins Feld, Major?
Mit Begeisterung und Idealismus, Eugene.
Mit einer Menge Begeisterung und Idealismus und zurückkommen wir stets mit der Hölle in den Augen. Mein Gott, Major, es ist wirklich ein prächtiges Spiel.
Ein tragisches Spiel, Eugene.
Ja, Major, Jugend mag sich täuschen lassen, aber nicht für lange. Zum Beispiel haben wir mit Hilfe unseres übernatürlich scharfen Verstandes nur 4 Jahre gebraucht, um zu entdecken, dass Krieg eine höchst langweilige, unangenehme und gefährliche Sache ist, Major. Und das ist doch recht hoffnungsvoll. Wenn wir Glück haben, sind wir mit 80 gescheit genug, uns nicht mehr in den Regen zu stellen.
Ich kann dir es nicht verdenken, mein Junge. Deine Erlebnisse haben dich verbittert.
Gott, ja. Es ist wirklich zum Lachen, ey, Major. Aber wir sind noch nicht fertig mit euch alten Burschen. Wir werden zu all dem noch etliches zu sagen haben, bis wir durch sind. Wir werden vielleicht sagen, dass alle Männer auf der Welt Brüder sind, alle jungen Männer. Wir werden ein paar Bücher und Gedichte darüber schreiben. Wir werden alle alten Heucheleien zum Platzen bringen. Wir werden der Tradition einen kräftigen Tritt in den Hintern geben. Wir werden die Dinge so schildern, wie sie sind. Wir werden frei sein.
Ja, Jean, die Jugend ist das Kronjuwel allen Lebens. Ach, gebt mir die Jugend wieder. Die Jugend ist die Zeit der Einsamkeit und der Unabhängigkeit.
Und der Poesie, nicht wahr, Major?
Ja, Jean, und der Poesie. Schönheit ist nicht ausgestorben. Keats und Shelley, weißt du.
Ja, Major, das waren prächtige Farbenhändler. Was ist denn mit ihnen?
Nun, sie waren jung, Eugene. Unsterblich jung, siehst du.
Nein, Major, sie waren alt. Alt wie die Hölle. Alle Gedichte sind von alten Männern geschrieben worden, die rückwärts jung wurden.
Mann, nein, von der Jugend. Von der Jugend, schöner, glühender Jugend. Ach, gebt sie mir wieder. Gebt mir die Jugend wieder.
Ach, Jugend, Jugend. Des alten Mannes Traum, des alten Mannes Lüge. Jugend mit ihrer Kühnheit und Unabhängigkeit. Major, nichts mehr von diesen ehrwürdigen Phrasen. Jugend? Aus solchen wie uns werden Armeen geformt, wo allein Hohn und Furcht die Feigheit klächten. Jugend, Jugend! Diese erbärmliche und erniedrigende Bruderschaft, die nichts allein vollbringen kann und stets geschlossen gegen den Einzelnen steht. Diese Leere, so vollkommen, dass sie nicht einmal den Keim ihrer eigenen Zerstörung in sich trägt. Diese Langeweile, so allumfassend, dass nichts ihre Existenz gefährden kann. Diese banale Gemeinsamkeit tölpischer Hände und wabernder Leiber, die zusammen essen, trinken, lieben, denken und sterben müssen, die nach Freiheit schreien und in der Gruppe aufgehen, eng zusammengedrängt, in Abhängigkeit. Jugend, Jugend, die Erfinder idiotischer und feiger Revolten, die nichts versteht und nur verneinen kann. Sie hat keine erhabenen Vorurteile, sie hat nur erbärmlich und gemeine Jugend. Ich schenke ihnen ihre Jugend. Gib mir, oh Gott, mein Alter, einen winzigen Kern der Reife. Jugend, von allen schäbigen Lügen ist dies die niedrigste. Von allen gigantischen Täuschungen findet diese den meisten Glauben.
Das ist nicht wahr. Ich sage, das ist nicht wahr, Eugene.
Major, es gibt nur eins, das die Dummheit junger Männer noch übertrifft. Und das ist die Dummheit alter Männer.
Wann ist ein Mann wohl toll?
Wie es Hamlet ist?
Ja.
Wenn Klarheit Fluch ist und Zerstörung, wenn das Auge zu viel erschaut.
wenn das Geheimnis, das alle Menschen kennen, ausgesprochen wird. Wenn Menschen zu Lügnern werden und der Wahrheit folgen, wenn unsere große Lüge,
die unsere Krone ist,
zum Gegenstand des Spottes wird. Wir sind unserer Bestimmung treu, die Tod und Untergang heißt. Das ist das Geheimnis, das alle Menschen kennen und das ich in jedes Mannes Augen gesehen habe. Darin allein liegt unsere Bruderschaft. Wenn die Haltung zerbricht, dann sind wir nackt.
O bitteres, steuerloses Schiff, kehr heim.
Was sagten Sie?
Es war sehr schlimm zu verlieren.
Die Geschichte wird uns rechtfertigen.
Ja, das war schon immer das Gebet der Jungfrau sozusagen.
Die Verständnislosen und Unwissenden werden natürlich sagen, dass es bei diesem Krieg um die Sklavenfrage ging.
Sie würden mich auf der Seite der Unwissenden und Verständnislosen finden.
Aber hören Sie mal, es ging doch, Rechte der Einzelstaaten, sehen Sie doch mal. Und außerdem, Herrgott im Himmel, wir müssen einen moralischen Gesichtspunkt haben.
Ach, Unsinn, kommen Sie mir jetzt nicht mit moralischen Gesichtspunkten, sonst bin ich gezwungen, bei den 10 Geboten anzufangen. Das möchte ich unbedingt vermeiden.
Aber Sklaven, unser Eigentum, sehen Sie doch mal, wirft ein schlechtes Licht auf uns, wissen Sie. Sieht so selbstsüchtig aus. Eugene, warum haben wir Krieg geführt?
Einige von uns, weil wir unser ganzes Leben in Georgia verbracht hatten und gern mal Virginia sehen wollten.
Ach was, Junge, das ist doch kein Grund.
Oh doch, für einen, der in Georgia lebt, schon.
Also nur für unsere Sklaven.
Für eine Ordnung, für eine Lebensform, die für mich etwas von göttlicher Bestimmung hat. Ich habe in einem Krieg 3 Leben aufgeboten und 1 hingegeben. Glauben Sie, das war nur wegen ein paar Schwarzer, die ohnehin immer bei mir bleiben werden? Nein, nein, es ist nur mehr als das. Ein Gott, wenige Herren, viele Knechte. Dann werden wir das Land der Verheißung schauen.
Porter, noch immer seine furchtbare Hand schabend, nickend und zwinkernd wie stets mit frechen kleinen vogelhaften Bewegungen, erscheint an der Tür und klopft.
Ah, da sind Sie ja, Porter.
In Lebensgröße, Major.
Sie kennen doch Porter, General.
Ja, ich kenne Porter.
Porter ist ordentlich vorangekommen. Er ist Holzhändler geworden. Sehr gute Preise für Waldland heutzutage. $25,50 der Morgen, wie ich höre. Werde meine Wälder verkaufen. Kann nichts damit anfangen. Steuern, wissen Sie. Dachte, Sie wollten vielleicht mal mit ihm reden.
Gewiss, gewiss, aber nicht heute.
Jederzeit, General. Mir ist ein Tag genauso recht wie der andere.
Ich komme eben aus einem Krieg zurück, wissen Sie? Wir hatten nämlich Krieg, Porter.
Ja, General.
Es tut uns leid um Ihren Jungen, Porter.
Ah, ja. Das hatte ich vergessen.
Es macht nichts. Er war ein Narr. Ein Narr.
Ein andermal, Porter. Jürgen, gib den Herrn die Hand.
Oh, General.
Kameraden, weißt du? Gläubiger der Zukunft. Außerdem habe ich meine Handschuhe ausgezogen.
Porter verschlingt den Raum und jedes Stück darin mit gierigen Augen und schabt im Betrachten seine skorbutische Hand und lächelt dabei. Ein sonderbares, nachdenkliches, schlaues Lächeln.
Ein prächtiges Haus, eh, Porter? Es braucht einen neuen Anstrich. Es braucht eine Menge Dinge. Aber es ist immer noch ein tadelloses Haus, Porter.
Fest wie am ersten Tag, Mr. Jean.
Damals hat man noch dauerhaft gebaut, Porter. Aber es ist nicht verkäuflich.
Porter fährt mit seiner schuppigen Hand in die Tasche. Als er sie wieder herauszieht, hat er sie voller glänzender Silbermünzen. Er lässt das Geld in seiner Hand leise klingeln. Dann zieht er sich langsam zurück. Mit heißen Augen verschlingt er die Wände, den Fußboden, die Decke und schabt den Rücken seiner furchtbaren Hand. Und während er geht, betastet er ohne Unterlass die Gegenstände im Zimmer mit plumpen Fingern, Bald befühlt er genüsslich die glatte Maserung der Tischplatte, bald streift er sacht über die Lehne eines Stuhls, bald pocht er sanft und bedachtsam an das Holz der Säule. Todd kommt von der Veranda her rasch auf ihn zu und Porter macht sich eilig davon. Eugene hat jede Bewegung verfolgt. In seinen glanzlosen schwarzen Augen glüht verborgenes Feuer. Er steht reglos, als der Mann verschwunden ist.
Eugene, Liebe. Liebe, was ist denn?
Ich habe etwas in der Sonne verloren. Und ich kann es nicht finden. Es scheint kein Mond wie damals beim Abschied.
Du wirst es niemals finden. Du hast es gemordet in der Sonne. Es ist tot. Tot.
Lady, ich bin es müde, Schatten nachzujagen.
Du brauchst nicht zu lieben, mein Herz. Aber sei treu. Sei treu.
Wem, Lady?
Der Vergangenheit.
Ach, das ist die Treue eines Geistes. Wir sind nicht zusammengestorben.
Das bist du nicht, du.
Nein? Wer also bin ich?
Deines Vaters Sohn, hoffentlich.
Ich kann nicht weiter die Messe zelebrieren. Sie ist zum Mummenschanz geworden.
Eugene.
Ich habe das gesehen, woran ich kein Recht habe, mich zu erinnern.
Du bist wahnsinnig.
Ich habe ein Fenster zur Welt geöffnet. Es gibt keine Rückkehr. Oh Gott, wie müde bin ich, alter Träumer.
Du Verräter.
So ist es.
Komm zurück. Ich habe es immer gewusst. Komm zurück. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, Liebe. Wir sind zusammen gestorben. Ich habe es immer gewusst.
Ich kann nicht Glut aus Asche retten. Margaret, ich sehe dich in der glimmenden Dämmerung. Jenseits ist blasse Geisterwelt. Ich stehe auf dem festen Grund der Erde. Ich darf nicht dahin kommen, wo du bist. Da ist Nebel und Leere und Finsternis.
Es ist tot. Tot. Mein Leben stirbt im Staube ohne dich. O kleiner Gott, ich liebe dich. Leg deine Hand auf mich. Lass mich fühlen, dass du da bist. Verwunde mich mit deinen Worten. Entweihe mich mit deiner Berührung, wie du schon tatest. Beschmutze mich, beflecke mich. Aber sag, dass du glaubst, ich lebe wieder.
Margaret, die Reiter auf der Straße sind für immer vorüber.
Es ist noch nicht zu spät. Noch kann uns Rettung werden. Du liebtest mich einst. Oder war das nie Wirklichkeit?
Erinnere dich, Geist. Das war, bevor du starbst.
Eines Tages. Eines Tages.
Eines Tages. Wer weiß, die Wege führen zurück, wenn wir sie weit genug gehen.
Eines Tages. Erweck mich. Bitte.
Margaret, du glaubst daran?
Von ganzem Herzen.
Und wer von uns ist dann der Geist? Wir leben vielleicht, wenn wir glauben, wir träumen. Ich zweifle nicht mehr an der Wirklichkeit meines Lebens. Ich erwarte kein Erwachen mehr. Vielleicht bin ich es, der gestorben ist.
Mein Liebes, wir müssen gehen. Bist du soweit?
Ja, Vater, ich bin soweit.
Du musst bald einmal wiederkommen, Liebes.
Ich werde stets treu sein, General.
Gott segne dich dafür, mein Herz.
Treu sein ist nicht genug, aber es wird ausreichen, bis bessere Zeiten kommen.
Ich hoffe nur, die besseren Zeiten haben so viel aufzuweisen. Leb wohl, mein Herz.
Na komm, Margret, wir müssen die Prospekte verschicken.
Es ist notwendig, dass ich für eine Stunde völlig allein gelassen werde. Ich habe eine Menge zu tun, Briefe zu beantworten und so weiter. Ich möchte dich dann hier haben, wenn sich die Leute versammeln. Du könntest dich etwas präsentabler machen, weißt du. Denk daran, die äußere Erscheinung ist wichtig.
Ich will dir in allen Stücken gehorchen. Du wirst mich rufen, wenn du mich brauchst?
Ich werde rufen. Du bist ein guter Soldat gewesen. Du höhntest, aber du warst ehrlich. Ich werde es nicht vergessen.
Du schuldest mir nichts.
Der General setzt sich an seinen Schreibtisch und beschäftigt sich mit den Briefen. Sein Gebaren ist das eines Mannes, der zu vertrauten Dingen zurückgekehrt ist und sich so rasch wieder an sie gewöhnt hat, als habe er die Zeit seiner Abwesenheit bereits vergessen. Er beginnt zu schreiben. Er nimmt eine Feder und taucht sie zerstreut ins Tintenfass. Es ist ausgetrocknet. Er schlägt auf eine kleine Tischglocke. Niemand kommt. Mit einer ärgerlichen Geste wirft er die Feder hin und ruft:
Beinem! Beinem! Jones! Sam!
Nichts erfolgt. Und der General erhebt sich ärgerlich und geht energischen Schrittes in die Ecke des Raumes, wo der Klingelzug hängt. Er reißt heftig daran. General Ramsay schreckt zusammen, als ob ihn etwas gestochen hätte. Er lässt den Klingelzug hastig fahren. Zum ersten Mal sieht er sich scharf und prüfend um. Mit dem Ausdruck wachsenden Unglaubens und Entsetzens gewahrt er die sichtbaren Zeichen von Untergang und Verwüstung, die ihm von überall her bösartig entgegengrinsen, die in sein Zimmer eingedrungen sind und in sein Haus und in sein Leben. General Ramsay schreitet langsam den Bezirk seines Zimmers ab, betrachtet angestrengt Wände und Decke, aber vergeblich. Er kehrt zum Klingelzug zurück und streckt die Hand wieder danach aus, aber zögernd zieht er sich wieder zurück, als ob er sich fürchte, der Sache ins Angesicht zu sehen. Endlich streckt er entschlossen die Hand aus und zieht mit einem heftigen Ruck an der Klingel. Unter seinem Griff reißt die mürbe und vermoderte Schnur in der Mitte entzwei. In der Ferne fallen mit rostig schrillem Klirren die Glocken zu Boden. Irgendwo im Hause wird langsam eine Tür geöffnet und wieder geschlossen. Irgendwoher nähern sich verstohlene Schritte. Und einen Augenblick später hat der Neger Todd das Zimmer betreten.
Ich rief. Und keiner gab Antwort. Wo sind meine Leute?
Der Kopf des alten Negers sinkt langsam auf seine Brust. Eugene tritt ein. Ein düsteres Feuer brennt in seinen Augen.
Du hast keine Leute, General.
Was sagst du dann, Eugene?
Sie sind schon eine Woche fort. Sie gingen, als die Nachricht kam.
Du hast es gewusst, Eugene. Du hast es gewusst.
Ja, General. Die Ströme fließen rückwärts.
Das gleiche Zimmer. Es ist entblößt von allem Zierat, bis auf einige Gegenstände, befleckt und geschändet, als ob die Pestilenz sie gezeichnet hätte. Eine rote und rauchige Sonne geht gerade unter, jenseits des geisterhaften Waldes, und in den zottigen Gräsern des Rasens ringsumher sind eine Million kleiner Geschöpfe der Nacht zu tönendem Leben erwacht. Der General sitzt in seinem Lehnstuhl nahe beim offenen Fenster. Über der weißen Fülle seines Haars blickt das Phantom eines Mannes hervor, aus wilden Augen tief eingesunken, in einem zerstörten, edlen Haupt. Sein Gesicht ist scharfzügig, mit vorspringenden Konturen wie das eines großen Raubvogels. Eugene steht am Fenster und blickt hinaus. Er trägt seine Paradeuniform.
Die Decke, Todd?
Todd kommt sofort mit einer schweren Decke, die er dem General über die Knie breitet und sorgsam um Beine und Füße hüllt.
Das ist eine blutige Sonne, die heute untergeht. Aber ich wollte sie noch einmal sehen. Wie spät ist es, Eugene?
Es ist 6 Uhr. Und überall in der Welt, andere Längen gerade ausgenommen, kehren die Söhne einfacher Männer von der Arbeit heim.
Du scheinst erregt, Sohn. Der wahrhaft revolutionäre Geist. Nie ganz glücklich, bis die Dinge zusammenfallen. Ah, wenn jetzt nur Simson da wäre, uns zu zerschmettern.
Wir werden entkommen, General. Dir zum Trotz.
Licht, Tod! Mehr Licht!
Nein, General, nicht mehr Licht, mehr Wärme. Nicht an Dunkelheit sterben Menschen, sondern an Kälte.
So denkst du also, du wirst entkommen, Hauptmann? Ich sage dir, Junge, du trägst das Zeichen. Der Stahl ist tief in deine Seele gedrungen. Wenige Jahre sind uns gegeben und viele leiden. Für uns gibt es nur die Vernichtung, die heimlich kommt. Uns erwartet alle die gleiche Verdammnis.
Ja, General. Uns erwartet alle die gleiche Verdammnis. Aber ich muss auf meinem unveräußerlichen Recht bestehen, mir meine eigene Hölle auszusuchen.
Und wohin zieht es den Pilger?
Hinaus vor die Tore, wo Menschen sind. Und hinunter zur See vielleicht. Und den ragenden Hügel hinauf zu Gott.
Das nenne ich Rittertum, wie es im Buche steht. In der einen Tasche ein Loch, in der anderen Pech und Schwefel.
Ich danke dir, ein vollkommener Ausgleich.
Und wenn der Ritter klug ist, reite einen Esel, ein Pferd, würde ihn nicht verstehen.
Ich danke dir nochmals. Meine Ohren sind zu lang, um nach Grazie zu fragen.
Für dich, mein Sohn, gibt es keinen drinnen. Du wirst zurückkommen und in den Trümmern graben. Wer ist da?
Es ist Porter.
Ein Geier wirkt am besten im Dunkeln.
Ja, Porter?
Na?
Kommen Sie herein, Porter. Ich liege im Sterben. Gib dem Herrn einen Stuhl, Eugene.
Tat mir wirklich leid zu hören, Mr. Emily.
Leid? Ah, nur hör einer sich das an. Weshalb denn? Wahrhaftig, Mann, es kommt nicht alle Tage vor, dass Sie einen Gentleman sterben sehen können.
Ja, Sir. Also was nun Ihr Holz betrifft.
Ah ja, das Holz. Sagen Sie mir, Porter, gibt es genügend Bäume in meinen Wäldern, um mir einen Sarg zu zimmern?
Genug für uns alle, meine ich.
Genug für uns alle? Auch für Sie, Porter?
Auch für mich.
Ah, das ist seltsam. So hausen wir am Ende im gleichen Holz, wir zwei?
Ja, Mr. Ramsey, so wird's mal sein. Am Ende hausen wir im gleichen Holz.
Sie sind völlig im Irrtum, Porter.
Ja, Sir. Ein tadelloses Haus immer noch, Mr. Ramsey.
Das Haus? Aber vom Haus war ja gar nicht die Rede, Porter.
Wollen Sie zur Sache kommen, Porter? Mein Vater fühlt sich nicht wohl.
Oh, bitte, bitte. Du kannst doch einen Gast nicht so drängen. Und überdies ein alter Freund der Familie. Porter, Sie müssen ihm vergeben.
Es handelt sich um Ihr Land, Mr. Ramsey.
Aber das war doch alles schon abgemacht, Porter. Mein Vater hat sich bereit erklärt zu verkaufen.
Eugene, ich muss dich wirklich bitten. Du verkennst vollkommen die Absichten unseres verehrten Freundes. Es ist doch ganz klar, Porter hat entdeckt, dass der Boden reich an Gold ist oder an Erdöl oder Kohle oder Platin oder Lapislazuli. Und da er wie Brutus ein ehrenwerter Mann ist, hat er sich herbegeben, um uns zu informieren und seinem Gewinn zu beteiligen.
Nein, Mr. Ramsey, ist es wegen dem Papier?
Morgen, Porter, mein Vater fühlt sich nicht wohl.
Aber nicht
Abend.
Doch, er kommt zu guten Stunde, zu besserer als du ahnst. Sie haben eine wahrhaft prophetische Gabe, Porter.
Ja, Mr. Ramsey.
Also, zur Sache. Die Papiere.
Es braucht Ihren Namen.
Hörst du?
Damit es gesetzlich ist.
Gewiss, natürlich, es muss gesetzlich sein. Die vertragsschließenden Parteien im Folgenden als Käufer und Verkäufer. Ach, ja. Die gibt's ja dabei auch, hm? Vollkommen in Ordnung, ohne Zweifel. Und fernerhin soll als ausgemacht gelten, dass die Grenzen des besagten Gebiets folgendermaßen...
Vater,
lass morgen. Mich... Im Norden, 3 Meilen längs des Kanals, zwischen der alten Mühle und Pottersbrücke, von dort eine Strecke von 5 3/8 Meilen in südwestlicher Richtung bis zur Habichtskuppe, und zwar längs des Ostrandes, der Horn, mein Königreich, mein Königreich.
Damit es gesetzlich ist.
Schweigen Sie. Vater.
Weiterhin wird hierdurch vereinbart, dass das Land diesseits oder südlich der Fairview-Chaussee, und zwar von der Habichtskuppe 3/5 Meile in östlicher Richtung bis zur Vereinigung der Fairview-Chaussee mit der Burnsville Landstraße und 1/4 Meile in südlicher Richtung bis hinauf zur Spitze des Regenbogenhügels.
Vater.
Einschließlich der darauf befindlichen Baulichkeiten wie Gesindewohnungen, Gartenhäuser, Stallungen und auf dem Gipfel das 16-zimmrige Gebäude, bekannt unter dem Namen...
General, das Haus. Das Haus, mein Gott, das hast du mir nie gesagt.
Gib mir die Feder, Eugene.
General, das Haus,
gib
das kannst du
nicht. Gib mir die Feder, Eugene.
Komisch. Irgendwie das alles. Aber es muss eben sein.
Das ist der Fortschritt.
Da hat nun der Mann ein neues Wort gelernt. Es ist natürlich ein schönes Wort. Nicht nur die Welt wird besser, sondern auch die Menschen. Es ist im Kern der Kult des Erbarmens mit dem eigenen Großvater. Die Feder, Schien, die Feder. Gib mir die Feder.
Ach, das Haus, General. Und warum?
Es muss erhalten bleiben.
Wofür? Dafür erhalten bleiben. Dafür?
Hier liegt meine einzige Hoffnung auf Dauer. Bei Gott, es soll weitergehen. Unter gemeinen, unsagbaren Händen, wenn es sein muss. Aber es soll weitergehen. Die Feder.
Ja, General.
Und so besiegle ich meine Abdankung. Setze sie zum Erben. Wo ist dein Königreich jetzt, mein Junge?
Überall in der ganzen weiten Welt. Ich habe ein Königreich verloren und ein Weltreich gewonnen. Ein guter Tausch.
Ein Erbe aus Rauch und Träumen.
Jetzt unterschreiben Sie.
Und warum, Tochter?
Damit's gesetzlich ist. Als Zeuge.
Es ist bezeugt, Tochter.
Ihr Geld haben Sie morgen auf der Bank.
Das ist ja großartig, Porter.
Ich bin vielleicht nicht so fein wie manche Leute, aber bei mir wird prompt gezahlt.
Porter, Sie haben sämtliche erfolgreichen Tugenden und keine der ritterlichen. Heute sind Sie noch klein, morgen werden Sie groß sein.
Selig sind die Sanftmütigen. Denn sie werden das Erdreich besitzen.
Sie hatten es schon immer. 6 Fuß breit davon.
Das nächste Mal werden wir uns sehen.
Nächstes Mal? Ach, Sie wissen also noch gar nicht, Porter.
Nein, Sir.
Ich gehe fort auf eine Reise.
Vater, bitte nicht.
Sie sind ein alter Mann, bei Gott.
Halt!
Zurückgezahlt habe ich jetzt. Ihnen heimgezahlt. Da alles.
Ich glaube, Sie gehen jetzt besser.
Ein Narr. Ein Narr. Mit 20 haben Sie alle Stroh im Kopf. Wer jetzt geht, wünsche Ihnen beiden guten Abend.
Gib dem Herrn die Hand, Eugene.
General, bitte nicht.
Hauptmann, ich befehle es.
Du hast völlig recht. Noch ist Waffenruhe. Hier ist meine Hand, Vater.
Sage dem Herrn, du freust dich, dass er vorbeigekommen ist, Eugene.
Ich freue mich, dass Sie vorbeigekommen sind, Porter.
Nun begleite den Herrn zur Tür.
Denken Sie daran, Porter, dass es auch für Sie keinen Sieg geben kann. Ein Ende kommt für uns alle.
Ist das Holz genug da für uns beide, Mr. Gene?
Geh, Eugene, sag deiner Mutter, sie soll herkommen. Todd! Wir sind in die Hände der Barbaren gegeben.
Umbringen?
Noch nicht, mein Junge. Wir machen das zu ungeschickt. Wir wollen Gott die Chance geben. Bist du da, Lee?
Ja. Du hast mich rufen lassen.
Komm näher, Mänzlich. Wie jung du heute Abend bist.
Nicht, lieber.
Ich kann nicht zu dir kommen wie einst. Willst du hier knien, bei meinem Stuhl, wo ich dich sehen kann? Nun ist vorbei für uns die Zeit, da lange wir die Nacht durchstreiften.
Mein Leben war vorgezeichnet, aber ich habe es gelebt. Ich war immer ein Kind und du liebtest mich.
O kleines Mädchen, ich liebe dich auch jetzt, da ich selbst ein Kind geworden bin.
Und wäre ich nun aufgewachsen, lieber?
Ich hätte dich nie auch nur halb so sehr lieben können, denn ich komme von törichten Männern her, die das Spiel der Macht spielen müssen. Denn Gott braucht Gelächter und nur das Kind in dir konnte meinen gebrochenen Stolz heilen.
O mein König, mein großer, starker Mann, dein ist der Sieg und du wirst auf den Sternen schreiten.
Der einzige Ort, der mir noch bleibt.
Du darfst nicht gehen. Du darfst nicht gehen. O Liebster, wer soll mich führen, wenn du gehst?
Sie haben Wein und Musik gehabt. Nun müssen wir ruhen.
Es war eine so kurze Zeit. So kurze Zeit. Mein Gott! Wie kann es sein, dass wir alt sind?
Die schönsten Träume sind zu kurz. Schlaf, denke ich, ist das Beste.
Zu lieben ist das Beste. Es ist stärker als der Tod.
Die Zeit ist stärker als der Tod. Ich werde dich immer so in Erinnerung behalten, wie ich dich zum ersten Mal sah. Am Morgen, im Licht, in der Sonne, als du zu mir kamst von deines Vaters Haus. Ich kann dich nicht erkennen im Dunkeln. Du gehörst ins Lichte, Helle. So geh nun und schlafe bis zum Morgen.
Dann bin ich wieder bei dir.
Gute Nacht, mein Lieber.
Ich sage dir jetzt, einen Sieg kann es nicht geben. Es gibt nur Tapferkeit.
Es gibt nur Tapferkeit.
Wir werden stets geschlagen. Wir sind stolz und wir kommen stets zu Fall. Wir zerbrechen auf ewig an seiner Stärke. Und am Ende steht immer der Tod.
Ja, General.
Nun denn, wie gut ist es zu kämpfen, wenn nichts winkt als Vernichtung. Geh, hol meinen Seelenjudin.
Aber doch nicht.
Jetzt.
Jawohl, General.
Er kommt. Er kommt. Der ewig alte Feind. Und in der Dunkelheit, Eugene.
Ja, General.
Er hat nicht gewagt, am Tage zu kommen. Komm zu mir, Eugene. Lass mich deine Hand halten.
Ich bin da.
Oh, Junge. Unsere Adler sind davon. Was hinterlasse ich dir für deine Treue?
Ein Lied für alle tapferen Männer.
Dann gib die Losung, Eugene.
Tapferkeit.
So sei es nun.
Was ist denn, Vater?
Er ist gekommen und steht dort in der Dunkelheit am Fenster. Siehst du ihn, Eugene?
Ich sehe ihn nicht, General.
Glaubst du, dass er da ist?
Ich glaube, dass er da ist.
Ich habe all meine Tage an das geglaubt, was man nicht sehen kann. An verborgene Treue und heimliche Ehre. An all die Schönheit und das Geheimnis im Herzen der Menschen. Und jetzt stürze ich nieder vor dir wie ein alter Baum im Wind. Mein Teil ist Dunkelheit und Staub.
Der Feind hat vieles errungen. Dein mächtiges Herz konnte er nicht bezwingen. Gott ist dein Teil heute Abend, General.
Ich begehre von ihm, der mir Zerstörung schuf, nichts mehr als Schlaf, denn ich bin trostlos und alt. O Sohn, die Zeit des Waffenstillstands geht zu Ende.
Ich dringe nicht darauf, Vater.
Ja, du kannst nun die Tressen und Knöpfe von deinem Rock tun, wann du willst. Flitterglanz. Flitterglanz. Sagtest du nicht so?
Ja, General.
Mein Gott! Aber es war's wert.
Aber du wartest doch im Dunkeln, mein Freund. Vielleicht dachtest du, mich unvorbereitet zu finden. Nicht doch. Ich habe dich erwartet. Oder meintest du, ich würde mich in meinem Stuhl verkriechen?
Vater!
Vorwärts! Vorwärts, mein Freund! Ich habe Schlimmeres als dich überwunden in offener Schlacht!
Mein Gott! Und was ist das? So sieht der Sieger aus. Ein armseliger, blinder, alter Mann mit zitterigen Händen. Der Kauderwelsch mummelt und sich am Tisch entlang tastet. Noch einen Augenblick, mein Freund, dann magst du dich auf mich stützen, denn ich bin stark und wir gehen zusammen. Jean, bist du da, Junge, im Dunkeln?
Ich bin da.
Los und nochmals, Junge.
Tapferkeit?
Die Haltung, die Haltung, die Haltung, die kühne, stolze Haltung. Und nun sei Gott gepriesen, der mich zertritt. Ich bin gestorben, wie ich gelebt habe, mit einer großen Geste.
Vater, Vater.
Oh Junge, du bist treu geblieben.
General, nicht, nicht.
Der Waffenstillstand ist zu Ende. Sieh deine Straße, Pilger.
Ja, General, der Waffenstillstand ist zu Ende. Ja, ich bin gestorben.
Nach den Elendsjahren der sogenannten Rekonstruktion. Es ist später Nachmittag. Eine dürftige Sonne, trüb und rauchig rot, steht tief über den dunklen Stämmen des Waldes. Aus allen Teilen des Hauses dringt stetiges Hämmern und das Geräusch von Brettern, die krachend aus der Täfelung gerissen werden. Im Zimmer selbst sind zwei Zimmerleute damit beschäftigt, mit schweren Hämmern alte Bretter aus Wänden und Diele zu brechen.
Der Alte ist doch schlimmer als alles, was ich kenne. Der hebt noch die Pelle von der Wurst, die hebt der noch auf. Was der bloß will mit den alten Brettern.
Ah, das Holz ist noch tadellos.
Eugene tritt ein, sauber gekleidet und müde von der Landstraße.
Alles satt, Spider-Miele?
Ja.
Der Alte nimmt auch jeden Landstreicher, der hier rankommt. Naja, kriegt sie ja praktisch umsonst. Ich arbeite nicht gern mit denen.
Unfähig und faul. Also der hat halt schwer gearbeitet. Da gibt's nichts.
Der Alte hat aufgepasst.
Hat euren Lohn gekriegt, oder nicht?
Ja, Sir.
Kriegt immer prompt, oder nicht?
Ja, Sir.
Dann macht eure Arbeit, verdammt nochmal.
Ich bin nicht verpflichtet, mit Landstreicher zu arbeiten.
Halt wohl!
Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich mich etwas umsehe, nicht wahr?
Nein, meine Dame.
Guten Tag, Mr. Porter.
Miss Kent, nicht wahr?
Ja.
Hast du euch erkannt mit dem Hut auf?
Nein. Soll ich ihn abnehmen, Mr. Porter?
Neuer Mann, der hat eine Hecke. Wird sie umführen. Komischer Kerl. Haben wir was übrig für komische Kerle, oder nicht?
Sie sind ein neuer Mann, nicht wahr?
Ja, Lady.
Fremdling?
Ja, Lady.
Es sind jetzt viele neue Leute hier, glaube ich.
Ja, Lady. Ich glaube.
Drehen Sie den Leuten beim Sprechen immer den Rücken zu?
Ja, Lady. Wann immer ich kann.
Es wird schon ganz dunkel und ich sehe Sie kaum noch. Wollen Sie sich nicht umdrehen?
Ja, Lady.
Siehst du, ich hatte recht. Es wird schon ganz dunkel.
Ja, Lady.
Und du siehst mich kaum noch, nicht wahr?
Sehr gut nicht mehr.
Aber etwas doch. Siehst du noch etwas?
Ich sehe deine Augen, Lady. Ich würde sie sehen, auch wenn ich weit weg wäre.
Und auch im Dunkeln?
Ja, auch im Dunkeln.
Das Licht würde dir nicht verraten, dass ich alt geworden bin.
Nein, Lady. Dieses Licht würde mir nichts verraten. Als dass du jung bist und ewig und lieblich für immer.
Wie gut ist Dunkelheit dann.
Ja, Lady. Wahrer als Morgenrot, verheißungsvoller als die Sonne.
Und welche Straße hat dich das gelehrt?
Es gibt keine Antworten, Lady. Es gibt keine Fragen.
Und ist das alles?
Das ist alles. Nur die Entfernung bleibt und aller Schmerz.
Dafür hast du die Welt gesucht.
Dafür?
Mein Gott. Mein Gott, Eugene. Sie haben dich verwundet.
Weißt du das nicht? Die Brüder morden sich im Dunkeln.
Du gehst nicht wieder fort.
Ich gehe nicht wieder fort. Geist, leg deine Hände auf mich im Dunkeln, denn ich bin trostlos und krank. Vielleicht heilt mich deine Berührung.
Eugene, Eugene.
Geh fort, mein Geist. Ich werde kommen, wenn die Arbeit getan ist.
Ich heile dich und mache dich gesund, Eugene.
Geh fort, kleiner Geist. Geh fort.
Was hängst du hier noch rum? Pfeife nicht gehört?
Ja, Centurio, ich gehe schon.
Was sagst du zu mir?
Ah, lass ihn doch. Von Landstreicher, da kannst du nicht mehr erwarten.
Los jetzt, hat links gepfiffen. Ich bin nicht verpflichtet, mich von so einem hier aus.
Ist auch für mich der Tag zu Ende, guter Meister.
Für dich. Du musst heute Abend noch lernen, wie Häuser abgerissen werden.
Und werden Sie es mich lehren, Meister?
Ich werde es dich schon lehren. Verlass dich drauf. Hast du noch nie ein Werkzeug in der Hand gehabt, hä?
Nein. Und hören Sie die Musik im Haus, Gebieter?
Ich kann jetzt bessere Witze machen, mein Sohn.
Sie hören nichts? Dann tragen Sie noch nicht das Zeichen, guter Meister.
Hast du tatsächlich noch kein Werkzeug in der Hand gehabt, hä?
Nein.
Zu Hause nie gelernt, was?
Nein.
Gib mir einen Hammer. Ich zeig dir, wie es gemacht wird.
Ja.
So. Und du hältst ihn so. Siehst du?
Ja.
Und nun müssen wir noch was finden, wo wir ihn probieren können, nicht wahr?
Ja.
Vielleicht suchst du am besten was aus. Und ich zeig dir, wie man es macht.
Ich glaube, es ist besser, Sie suchen es aus, guter Meister.
Porter setzt sich auf den Stuhl des Generals.
Wollen Sie sich nicht lieber hier hinsetzen?
Warum denn?
Das ist ein alter Stuhl. Der hier ist viel besser für Sie.
Ein alter Stuhl? Der ist noch genauso gut wie am ersten Tag. Pass mal auf, du. Ich zeig dir, wie gut er noch ist. Wo ist der Hammer?
Hier.
Du hältst ihn fest. Aber so. Und nun schlägst du zu damit. So.
Nein, das machen Sie nicht.
Warum denn nicht? Ist doch bloß ein alter Stuhl. Hast ihm recht gehabt, so gut wie ich dachte, ist er nicht mehr. Aufgepasst!
Nein, das dürfen Sie nicht hören, Sie!
Was ist das? Darf nicht? Ach so, du willst nicht, ich soll kaputt schlagen. Du willst, ich soll für mich selber behalten. Goldrichtig bist du, du Bastard. Ein kluger Bursche. Genau das werde ich machen. Passt genau für mich, was?
Ja, er passt sehr gut für Sie, Meister.
Ganz wie der alte Herr. Hä? So. Jetzt bist du dran. Und ich guck zu. Den Tisch hier vielleicht? Oder hier ein Sims? Pass auf, wie leicht das geht. Du versuchst los mal.
Ja, auf deinem elenden Schädel.
Hier da vorne! Hilfe!
Was ist los?
Gott, ja. Weiter! Weiter!
Was raus!
Ein Engel kommt auf für Sie! Nicht so stille halten, du Schwarz, der rauskommt jetzt! Seh zu, dass er sein Geld kriegt! Und gleich morgen früh räumt er den Dreck hier weg! Der wollte alles in Klump hauen!
Eugene! Eugene!
Ich komme, Geist!
Oh, komm, Eugene!
Ich bin ein Teil von allem, was ich berührte! Oh, meine Väter waren tapfere Männer.
Er umschlingt die Säule ingrimmig mit hageren Armen. Seine verfallene Gestalt spannt sich in einer krampfhaften Anstrengung und er reißt die Säule aus ihrem vermoderten Fundament und hält sie fest an die Brust gepresst. Langsam senkt sie sich auf ihn herab und streckt ihn zu Boden. Er liegt endlich leer über den flachen Stufen, das hagere Gesicht der untergehenden Sonne zugewandt. Porter und die Zimmerleute kommen gelaufen über die Veranda und hinein ins Zimmer, vorbei an Eugenes hingestreckter Gestalt auf den Stufen.
Todd! Todd! Oh, ich habe versagt! Hier stand ein Haus. Durch dich hat es begonnen. Durch dich muss es auch enden. Todd! Todd!
Von irgendwoher im Hause springt der Neger Todd wie eine Katze ins Zimmer und dringt mit seinem gewaltigen Körper zur Außentür. Mit gezogenem Messer stürzt sich Porter auf den Neger und versetzt ihm mehrere Stiche in die Brust. Der Neger, mit einem Lächeln wilden Triumphes, leistet keinen Widerstand. Aber als Porter zu Ende ist, sinkt er langsam vornüber auf ihn herab und zerbricht ihn unter seinem mächtigen Griff. Todd fällt langsam vornüber zu Boden. Porter liegt sterbend, halb gegen die Türschwelle. Die Augen starr auf einen Gegenstand gerichtet, der von oben auf ihn herabstürzt. Der Mund lächelt sein sonderbares, schreckliches, verzerrtes Lächeln. Die plumpen Finger schaben wie stets die unsägliche Hand.